Aber ich habe halt, als ich dann ja meine ersten beiden Sub-3-Versuche hatte, gemerkt, boah, irgendwie läufst du hier gegen eine Wand und du musst halt was ändern. Und dann habe ich halt genau die Dinge geändert, mit den lockeren Läufen, mit der Regeneration, dass man dann ein Auge drauf hat, einen Sinn hinter den Einheiten. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, das habe ich gelernt in der Zeit, nicht einfach drauf loslaufen.
Wer sagt eigentlich, dass man sich zwischen Hobbysport und High Performance entscheiden muss? Unsere Gästin in dieser Folge zeigt eindrucksvoll, dass beides zusammengeht. Maike Nitsch, aka Princess Maike Lea auf Instagram, hatte früher mit Ausdauersport nichts am Hut und war 2023 noch Kandidatin bei Germany's Next Topmodel. Aber mittlerweile steht sie regelmäßig ganz vorne an der Startlinie großer Rennen. Ihre Marathon-Bestzeit liegt bei starken 2 Stunden 50 und 37 Sekunden und beim Berlin-Marathon 2025 war sie unter den 10 besten deutschen Frauen. Aber zwischen all den Double Threshold und V2 Max-Einheiten gilt für sie als Medizinerin immer noch Balance is key. Und von ihren Trainingsstrategien können wir uns vielleicht das ein oder andere abgucken. Wir sprechen unter anderem darüber, wie Maike den Sprung vom entspannten Joggen zum Performance-Training geschafft hat und welche Rolle Disziplin, vegane Verpflegung und Motivation dabei spielen. Was sich LäuferInnen, insbesondere Frauen, aus ihrem Trainingsalltag und auch von Maikes Lebenseinstellung mitnehmen können, hörst du gleich. Ich bin Edith aus der Redaktion und jetzt viel Spaß beim Hören. Liebe Maike, guten Morgen nach Hanau und willkommen im Achilles Running Podcast. Wie geht's dir?
Ja, hi, guten Morgen. Ich freue mich mega, dass ich hier sein darf. Grüße nach Berlin, oder? Du sitzt in Berlin.
Richtig.
Ja, also heute Morgen geht's mir blendend wieder, muss ich hier an der Stelle sagen. Ich habe mich jetzt lange vom Berlin-Marathon erholen müssen, aber ich bin wieder wohlauf und habe wieder richtig Bock.
Ja, also als allererstes will ich dir auf jeden Fall auch nochmal gratulieren, ne, zu deiner Wahnsinnsleistung beim Berlin-Marathon. Du warst ja unter den 10 besten deutschen Frauen. Das muss man erstmal schaffen. Wie fühlst du dich darüber? Beziehungsweise, ja, wie geht's dir jetzt ein paar Wochen später?
Ich habe sehr, sehr gemischte Gefühle, was den Berlin-Marathon anbetrifft. Ich glaube, alle, die den gelaufen sind, denen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Das ist einfach eine komplette Hitzeschlacht war und ich habe es auch absolut unterschätzt und war auch sehr, sehr traurig im Ziel, weil ich habe ja den ganzen Sommer komplett zurückgesteckt. Ich habe mir ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt und es war auch wirklich so in Reichweite, auch von den Trainingsdaten her. Aber dann, ja, der Tag hat mich komplett zerlegt und dann war ich im Ziel erstmal am Boden zerstört, habe erstmal nur geweint. Ich glaube, jeder ambitionierte Sportler kennt das. Aber ich muss sagen, als ich dann die Platzierung gesehen habe, da war ich dann doch sehr, sehr happy schon wieder, weil das war sowas, wovon ich halt geträumt habe als Hobbysportlerin, mal so unter die Top 10 zu kommen. Man muss es halt auch mal einordnen, es war ein heißer Tag, es sind viele ausgestiegen. Also ich bilde mir auf gar keinen Fall irgendwas drauf ein oder so.
Doch, da darfst du stolz drauf sein.
Ich bin auch stolz, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich, man muss es in den Kontext setzen und aber es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr stolz gemacht. Ich glaube, das war bei der Live-Übertragung von RTL, das haben mir dann einige Follower zugeschickt, dass sie das im Fernsehen gesehen haben. Ich bin dann auch total ausgerastet. Also ich habe geheult, gelacht, alles Mögliche an diesem Tag. Es war sehr emotional.
Ja, ich bin nicht mitgelaufen, habe mir aber auch das Leid so ein bisschen von außen angeschaut. Das war natürlich heftig mit dem Wetter. Es war irgendwie wieder so ein Klassiker, dass Berlin da irgendwie gegen Ende des Sommers, beziehungsweise ist ja schon Herbst, ne, da irgendwie nochmal so einen heißen Tag rausgehauen hat. Und total. Ich habe auch ein bisschen natürlich mitverfolgt, wie hart du trainiert hast und auch so ein bisschen mitgefiebert. Ne? Alle haben sich, glaube ich, dann so gefragt, Leute, die dich verfolgen, schaffst du jetzt dein Ziel zu erreichen, weil es wirklich sehr ambitioniert war auf jeden Fall. Aber ich glaube, der Fakt, dass das Wetter dann am Ende so wenig mitgespielt hat, hat alle dann auch nochmal so ein bisschen eine Spur zurückschrauben lassen.
Ja, total.
Manchmal sind die äußeren Gegebenheiten nicht genau so, wie wir es uns wünschen. Das darf man halt nie vergessen. Man kann so perfekt trainieren, ne, privat, und dann am Wettkampftag sieht es am Ende doch anders aus. Und dafür hast du ja wirklich trotzdem was Krasses geleistet. Also
ja, ich bin auch mega, mega stolz. Dankeschön. Ja, also das muss ich mir auch die ganze Zeit sagen. Es ist super wichtig, die Dinge auch in den Kontext zu setzen. Sei es jetzt eine schlechte Trainingseinheit, also schlecht in Anführungszeichen, oder eben Marathon. Es gibt so viele Faktoren, die auf so einer langen Strecke Strecke mit reinspielen können. Und da ist es so wichtig, einfach dann im Nachhinein in der Rückschau zu sagen, ich bin jemand, ich analysiere sehr gerne meine Daten, ich bin totaler Zahlenmensch.
Ah ja,
und
ich auch.
Ja, cool. Und dann gehe ich dann durch meine Trainingsdaten, die ich aus meiner Uraufzeichnung bekommen habe, und dann sehe ich auch zum Beispiel, dass mein Puls schon viel zu hoch war, und ich überlege, hey, wie ging es mir auf der Strecke? Habe ich auch gemerkt, hey, ich habe auch schon viel zu früh angefangen, hart zu schwitzen und so. Mhm. Also ich finde es in der Rückschau immer total wichtig, dann das Ganze einzuordnen. Selbst wenn man einfach nur sagt, hey, es war nicht mein Tag, aber wenn man es halt einordnet, dann ist man halt trotzdem super stolz auf sich am Ende des Tages, und das finde ich sehr, sehr wichtig.
Ja, voll. Ich finde es auch spannend, gleich zu hören, dass du auch so Learnings dann daraus ziehst und auch eher so dann auch reflektierst über Wettkämpfe, wie sie gelaufen sind, wie, was man besser machen kann oder was dann auch eben nicht zu ändern war. Also bist du gerade noch in dieser Phase, wo du dich neu orientierst für den nächsten Wettkampf, oder bist du jetzt schon wieder ins Training eingestiegen? Genau, wo stehst du da gerade?
Also, nach dem Berlin-Marathon habe ich erstmal total rausgenommen, und da musste ich auch so ein bisschen zurückgepfiffen werden, weil ich bin ja jemand, ich laufe so gerne, es macht mir so Spaß, und es gibt kaum Tage, wo man sich so rausprügeln muss. Es war so in der Hochzeit vom Berlin-Marathon-Training, wo man wirklich hohe Umfänge gelaufen ist, wo ich auch mal absolut keinen Bock hatte, rauszugehen. aber sonst bin ich jemand, ey, ich muss mich eher bremsen, als dass ich mich raustreten muss aus der Tür. Und ich bin auch ein bisschen zu früh, glaube ich, auch wieder reingestartet. Also ich bin 4 Tage nach dem Marathon wieder gelaufen. Ich habe mich total gut gefühlt. Ich hatte auch wieder so Bock.
Ja.
Aber ja, dann habe ich auch ich bin ja auch ganz gut vernetzt in dieser ganzen Läuferblase. Und da haben mir auch einige Freunde und Bekannte gesagt, hey, fahr mal vielleicht noch ein kleines bisschen zurück. Das war wirklich für deinen Körper jetzt echt ein Hammer, was du da dem angetan hast. Und dann habe ich noch ein paar Tage die Füße still gehalten. Und jetzt genau 8 Tage nach dem Marathon bin ich dann wieder eingestiegen mit so halbe Stunde locker joggen. Genau. Aber es steht für mich schon einiges schon wieder an. Also jetzt am Sonntag, genau, da steht der Köln-Halbmarathon an. Dann laufe ich noch in Palma. Ja. Ich laufe noch einen Major, das habe ich noch gar nicht kommuniziert, aber das werde ich auch demnächst auf meinem Kanal machen, genau. Und Valencia steht nochmal an. Das wird dann meine zweite Chance nochmal, um die 2:45-Marke oder zumindest eine PB mal anzugreifen im Marathon, weil das kann ich so nicht stehen lassen. ich will dem Ganzen nochmal eine Chance geben, auch wenn es nochmal so hart wird. Und ja, es geht auf jeden Fall turbulent weiter, aber ich musste auch so ein bisschen gucken. Und vielleicht ist es auch so eine Sache, die ich auch grundsätzlich empfehlen würde schon. Und zwar, wenn man sich halt als ambitionierter Hobbysportler auch Ziele setzt, dann ist es auch total wichtig, nicht auf allen Hochzeiten tanzen zu wollen. Da muss ich mich auch jetzt sehr bremsen, weil hey, im Herbst, ich glaube, du weißt es, es gibt so viele coole Laufveranstaltungen. Man will am liebsten jedes Wochenende mindestens einmal irgendwo laufen. Ja. Aber man muss halt auch so ein bisschen die Kräfte bündeln, auch gucken, dass man wieder ins Training reinkommt, die Regeneration halt nicht vernachlässigen, ne? Weil auch jeder Wettkampf, der haut halt auch schon ziemlich rein. Voll. Und genau, da muss ich so ein bisschen jetzt die Waage finden zwischen ambitioniertem Training und halt Spaß haben.
Ja, ganz, ganz richtig. Da werden wir sicherlich auch später noch ein bisschen drauf kommen, was vielleicht auch so deine Regenerationsmethoden sind, wie du den Trainingsalltag so stemmst, weil man hört ja schon raus, du bist auf jeden Fall eine High-Performerin im Training und bist aber gleichzeitig Hobbyläuferin. Und dafür bist du, glaube ich, ja genau die richtige Person, um uns da vielleicht den einen oder anderen Tipp oder auch nur inspirierenden Blickwinkel heute so ein bisschen mitzugeben, wie man High-Performance-Training auch im Hobbybereich stemmen kann und da vielleicht auch dann wirklich alles aus dem Körper rausholen kann. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Aber ich glaube, bevor wir nochmal in die Gegenwart gehen, lass uns ein bisschen gucken, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist. Ne? Mich würde da mega interessieren, seit wann du eigentlich läufst, wie es dazu kam, seit wann du so ambitioniert unterwegs bist.
Also mit dem Laufen habe ich eigentlich durch einen Zufall so ein bisschen angefangen. Ich bin, ich habe Medizin studiert, bin jetzt seit letztem Jahr fertig. Und genau, 2018 habe ich angefangen mit dem Studium oder 2017, boah, das ist schon so lange her. Oh Gott, man ist so alt geworden in der Zeit. ja, auf jeden Fall, die ersten 2 Jahre habe ich kaum Sport gemacht, immer mal so, ne, so ein kleines Homeworkout oder mal irgendwie ins Gym gegangen, aber auch nicht so wirklich mit Plan und Struktur. Und dann habe ich nach dem Physikum, also nach dem ersten Staatsexamen gemerkt, boah, du sitzt so viel auf deinem Hintern. Du gehst zwar schon ab und zu mal ins Gym, aber das kann so nicht angehen. Also ich habe mich wirklich super unfit gefühlt und ich wollte einfach mal was machen. Und dann überlegt man so, okay, was kann ich machen? Und dann ist halt die Hürde ziemlich klein, einfach ein paar Schuhe anzuziehen und aus der Tür rauszugehen, weil das auch einfach mit einem relativ geringen zeitlichen Aufwand verbunden ist. Und zum Beispiel in Lernphasen, wenn ich viel in der Bib war oder auch viele Uni-Veranstaltungen hatte, dann war das so das, wo ich halt eben die geringste Hürde hatte, wirklich Sport zu machen. Und genau, da habe ich so Ende 2019, Anfang 2020, also kurz vor Covid im Prinzip, habe ich dann mit dem Laufen so richtig richtig angefangen und ja, seitdem nicht mehr aufgehört.
Krass, ich meine, das ist eigentlich noch gar nicht so lang für das, was du heutzutage so abreißt, ne? Hast du dich denn kontinuierlich gesteigert oder gab es irgendwie so den einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich das Ganze irgendwie professioneller, jetzt steigere ich mich ja irgendwie in Bereiche, in denen ich vorher noch nicht unterwegs war?
Ich würde sagen, das ist mit der Zeit so ein bisschen gekommen, weil ich habe gemerkt, hey, lange Strecken machen mir furchtbar viel Spaß und ich bin dann während Covid 2021 zweimal meine ersten beiden Marathon-Distanzen gelaufen, aber nicht offizielle Marathons, sondern genau, ich habe mich virtuell, ich weiß nicht mehr, wie das Portal hieß, aber da habe ich mich bei so einem Marathon sozusagen angemeldet und dann bin ich den auf meiner Home-Strecke in Frankfurt gelaufen zu meinen Eltern und zurück, weil die wohnen ja in Hanau. Und dann bin ich im Prinzip am Main entlang nach Hanau und dann wieder zurück und das war mein erster Marathon 2021 im Frühjahr und im Herbst habe ich das Gleiche nochmal gemacht und ich habe gesehen, hey, okay, du verbesserst dich, krass, so, und das hat mich einfach total angefixt und dann habe ich weiter trainiert und dann bin ich 2022 meinen allerersten Straßenmarathon gelaufen in Frankfurt und da habe ich halt komplett meine eigenen Erwartungen gesprengt und das war so der Moment, glaube ich, wo ich dachte, oh, wirklich, wenn du dranbleibst und kontinuierlich trainierst, dann kann da schon echt was Krasses passieren. Und dieser Moment, dass man sich selber so überraschen konnte, das wollte ich nochmal erfahren.
Okay, ja, super spannend. Ist auch so typisch, ne, mit dem Corona, mit der Absolut. Corona-Phase, dass die Leute da dann angefangen haben oder da in der Zeit laufen für sich entdeckt haben. Ist ja auch so das Beste vielleicht, was man noch aus der Zeit ziehen kann, dass viele Leute da irgendwie zum Sport gefunden haben und dann auch draußen viel unterwegs waren, ne, viel Outdoor gelaufen sind. Okay, spannend. Und ich habe aber so den Eindruck, im letzten Jahr gerade und so hast du es auch doch nochmal echt professionalisiert. Würdest du es auch so sagen, dass du da einfach nochmal irgendwie dir neue ambitionierte Ziele gesetzt hast?
Ja, absolut. Also ich habe ja lange am Sub-3-Marathon geknabbert. Den habe ich 2023 zweimal versucht und bin zweimal kläglich daran gescheitert. Und dann bin ich auch wirklich auch hier wieder so in die Analyse gegangen, habe geguckt, hey, was kannst du anders machen? Du willst dieses Ziel unbedingt schaffen. Das ist so ein Traum von dir, einen Marathon unter 3 Stunden zu packen. Und bin dann wirklich nochmal in die Überarbeitung meines Trainingsplans gegangen. Ich mache das ja selbst. Und habe dann geschaut, wo liegen die kleinen Fehler? Und es waren schon so ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Also die Klassiker, lockere Läufe nicht wirklich locker genug. Oder auch das Tempotraining dann so ein bisschen falsch für einen Marathon gesetzt. Also dass ich da zu kurze, zu schnelle Intervalle zum Beispiel gelaufen bin. Auch bei den Longruns, auch die nicht richtig mit Plan und Konzept dahinter, sondern einfach gelaufen und dann auch in diesem Graubereich, der mir von den körperlichen Anpassungen her gar nicht mal so viel bringt. Ne? Also ich hatte da nicht so eine Intention im Kopf dahinter, sondern bin einfach gelaufen und habe einfach versucht, so ein bisschen Kilometer zu sammeln. Und das habe ich halt geändert. Also ich bin schon viele Kilometer gelaufen, aber habe mir halt ein Konzept dahinter überlegt, welche Einheit jetzt für was gedacht ist. Und das hat mich auf jeden Fall nochmal auf ein neues Level gehoben. Es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, weil man hat ja auch innerhalb der Phase jetzt letztes Jahr im Sommer, wo ich dann für meinen dritten Sub-3-Marathon trainiert habe, habe ich dann auch wirklich von Woche zu Woche fast schon gesehen, krass, wie sich Puls und Pace so gegengleich verändern, also dass Puls runter, Pace hochgegangen ist bei bestimmten Einheiten und das hat mich ja komplett angefixt und dann wollte ich auch immer mehr und habe auch gesehen, das klappt gut und es hat dann letztendlich auch super geklappt mit dem Marathon. Deswegen,
ja, total. Ja, spannend, dass du das dann für dich irgendwie langsam aber sicher tatsächlich auf eigene Faust verbessert hast, ne, so den Trainingsalltag verbessert hast. Du hast also noch nie mit einem Coach oder mit einem Coach zusammengearbeitet? Waren deine Trainingspläne immer von dir selber?
Genau, ich habe es immer selbst gemacht tatsächlich. Aber natürlich, ne, wie gesagt, die Läuferbubble ist ziemlich klein und man holt sich dann natürlich sehr gerne mal Input. Also ich kenne auch einige Freunde von mir, die sind Profis. Und da fragt man auch mal, hey, welche Intervalleinheit würdest du mir denn vielleicht mal empfehlen? Oder wie würdest du die Longruns gestalten? Also ich hole mir schon gerne Input von außen, aber so die Bausteine zusammensetzen, das mache ich gern selbst, weil mir auch total wichtig ist, halt eben mit meinem Körper zu arbeiten. Und ich möchte gern flexibel sein auch in meinem Trainingsplan. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an einem Tag merke, boah, heute ist einfach nicht, ich schaffe das heute nicht, dann tausche ich halt die Tage zum Beispiel oder ich modifiziere meine Einheiten, ich modifiziere das Ziel der Einheit so ein bisschen und das klappt für mich, Stand jetzt, super gut. Vielleicht kommt irgendwann ein Punkt, wo ich sage, hey, ich komme hier gerade allein nicht mehr weiter und ich würde mir gerne nochmal andere Reize setzen, nochmal Input von außen holen von jemandem, der sich auf jeden Fall noch besser auskennt. Aber aktuell klappt das so ganz gut und ich will das auch erstmal so weiterführen tatsächlich.
Ja, cool, freut mich auf jeden Fall zu hören. hören. Ich meine, du sagst ja auch, dass du da von außen irgendwie noch Möglichkeiten hast, dir Input reinzuholen, auch gerade von Profis. Wobei ich mir da natürlich auch vorstelle, Profis trainieren oft noch viel krasser als wir im Hobbybereich. Muss man natürlich auch dann erstmal nochmal das Ganze so einordnen für sich und wahrscheinlich dann nochmal anpassen an auch die eigenen Lebensbedingungen, an auch die Zeit, die man so im Alltag hat. Wie sieht's denn da gerade bei dir aus? Wenn man so auf Social Media bei dir guckt, würde man denken, dass du eigentlich nonstop läufst. Das Laufen so das ist, was eigentlich deinen Alltag füllt. Hast du sonst noch, wie sieht sonst so vielleicht dein Trainingsalltag aus? Hast du noch andere feste planmäßige Verpflichtungen und so, die du so hast? Du machst ja viel Social Media, das ist ja wahrscheinlich auch ein großes Standbein für dich. Da bist du dann natürlich auch flexibler. Aber wie sieht's da so aus? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Also ich muss sagen, ich bin in einer sehr, sehr privilegierten Situation einfach, weil ich ja Social Media als Hauptberuf aktuell mache. Das habe ich auch vor ein paar Jahren noch gar nicht erwartet, dass ich irgendwann dastehe und sage, hey, ich bin Influencer. Ich habe früher wirklich über diese Berufsgruppe fast schon gelacht, muss ich ehrlich zugeben. Und jetzt mache ich das selber und ich sehe auch einfach den großen Mehrwert, den diese Berufsgruppe auch theoretisch bieten kann, was natürlich auch Trainingsinhalte und so angeht. Und ja, ich würde am liebsten den ganzen Tag laufen. Aber ja, ich habe auch schon noch andere Dinge auf jeden Fall im Alltag zu tun. Ich muss sagen, ich kann zum Glück meinen Alltag auch nach dem Training ausrichten. Und das ist, glaube ich, auch was jetzt im letzten Jahr vor allen Dingen mein Training so ein bisschen, also was geholfen hat, mein Training zu professionalisieren, weil ich kann mir meine Zeit halt frei einteilen. Ich kann zum Beispiel jetzt, als ich mich für den Berlin-Marathon vorbereitet habe, ich konnte einen Mittagsschlaf machen. Ne? Ich konnte meine zwei Einheiten auch mal am Tag machen. Und das muss ich einfach offen und ehrlich zugeben. Wer letztes Jahr zum Beispiel, als ich noch im praktischen Jahr war vom Studium, das hätte nicht so gut geklappt. Also da wäre ich, glaube ich, total müde gewesen, weil da muss man natürlich früher aufstehen, gucken, dass man das alles timet. Und das ist deutlich anstrengender, als wenn man halt diesen Influencer-Alltag hat. Ich möchte nicht sagen, dass das ein komplett einfacher Job ist. Der hat auch seine Tücken und ist auch mit einem großen Zeitaufwand verbunden, den viele Leute gar nicht sehen. Aber was halt das große, große Privileg dabei ist, ist diese freie Zeiteinteilung. Und ich habe schon sehr, sehr viel zu tun. Ich arbeite ja auch noch als Coach. Also das, was ich mir so angeeignet habe, versuche ich auch noch weiterzugeben an andere. Und das nimmt auch noch auf jeden Fall viel Zeit in Anspruch. Aber genau, sonst ist es halt hauptsächlich eben das Training, dann Social-Media-Inhalte erstellen, auch die Planung dahinter tatsächlich, auch mit Events. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch, als viele Leute denken. Und sonst ab und zu, ich model auch noch so ein bisschen nebenbei. Das habe ich früher verstärkter gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr ganz so viel. Einfach auch eben aus zeitlichen Gründen, weil das auch oft mit Reisen verbunden ist. Und dann wieder das Training darunter leidet. Also ich sag mal so, mein Alltag ist so ein bisschen so ein Jonglieren zwischen mehreren Welten und Verpflichtungen, aber es klappt sehr gut, weil ich kann halt mein Training, wie gesagt, priorisieren und ich mag mein Leben sehr, sehr gerne so, wie es gerade ist, weil ich laufe einfach so für mein Leben gern und das ist sehr cool. Also wenn es noch ein bisschen für eine gewisse Zeit lang klappt, dann bin ich wirklich sehr, sehr glücklich.
Ja, total, und wie du auch gesagt hast, ich glaube, dass du jetzt vielleicht sogar noch viel mehr durchstarten kannst, weil du eben nicht mehr so Verpflichtungen wie das Studium oder das Praxisjahr nebenbei hast. Das heißt, diese Flexibilität wird dir sicherlich auch nochmal dabei helfen, noch mehr rauszuholen. Das ist ja der große Vorteil, dass du durch die Flexibilität da dein Training wahrscheinlich trotzdem gut absolvieren kannst. Also ich sehe da noch viel Großes.
Ja, ich träume auch groß.
Ja, ist auch der richtige Ansatz. Ne? Du hast vorhin gesagt, du erstellst dir deine Trainingspläne selbst und du trackst ganz gerne. Welche Rolle spielt das Tracken generell? Auch so vielleicht, was so Trainingsparameter angeht. Wie integrierst du das in die Trainingssteuerung? Hast du da vielleicht schon mal so ein paar Anhaltspunkte, ein paar Tipps?
Ja, total. Also was mir als Grundlage sehr geholfen hat, als Zahlenmensch, ist eine Leistungsdiagnostik. Ich kenne meine Pulsbereiche, das hat mir total viel gebracht, um halt eben die richtigen Trainingsreize zu setzen und auch mal so eine V2 Max oder Laktatschwellenbestimmung. Das fand ich auch, also V2 Max ist für Marathonläufer ja nicht das Allerwichtigste, aber ich fand es so good to know, wo man da halt gerade so steht und was sich da tut. Aber vor allem auch sowas wie die Laktatschwellenwerte haben mir auch im Training sehr viel gebracht, dass ich halt genau weiß, okay, bei welchen Geschwindigkeiten zum Beispiel circa oder bei welcher gefühlten Intensität kann ich meine Schwellentrainings einordnen. Und dadurch, dass ich halt meine Pulsbereiche kenne, steuere ich halt danach vor allem so das Training. Wettkämpfe laufe ich komplett ohne auf den Puls zu gucken. Das will ich auch nicht sehen, weil der ist bodenlos hoch. Genau, aber da hilft mir das schon sehr. Aber auch das Körpergefühl. Also ich versuche da halt so einen gesunden Mix zu finden zwischen Daten und Daten kontrollieren, sowohl in als nach der Einheit, aber eben auch auf das Körpergefühl zu hören. Weil manchmal, wir kennen das auch mit den lockeren Läufen. Und da muss ich mich wirklich auch jedes Mal selber zurückpfeifen, den nicht zu schnell zu laufen. Aber da zum Beispiel auf den Pulsen, auf das Körpergefühl zu hören, ist super, super wertvoll für mich gewesen. Auch natürlich, was den Trainingsfortschritt anbetrifft. Und was ich auch sehr gerne tracke in dem Sinne, ist meine Recovery. Und da gucke ich gar nicht mal auf diese Trainingsbereitschaft oder sowas. Mhm. Da gibt es ja mehrere Metriken, auch bei verschiedenen Herstellern. Worauf ich halt vor allem gucke, sind so auch Pulsdaten in der Nacht. Das finde ich wichtig. Also wenn der Ruhepuls irgendwie zum Beispiel permanent erhöht ist, dann denke ich mir, vielleicht ist da was im Busch. Ja. Natürlich auch hier wieder integriert in, wie fühlt sich mein Körper an. Aber auch sowas wie die Herzfrequenz, Variabilität. Also ich gucke da schon sehr drauf, was da mir die Daten sagen. Und wenn ich merke, boah, irgendwas ist da im Argen, dann tausche ich zum Beispiel, wenn ich weiß, boah, heute wäre eigentlich eine ziemlich harte Tempoeinheit, die dich ziemlich aus dem Leben ballern wird, dann tausche ich zum Beispiel mit einer Schwelleneinheit oder so, wo ich weiß, die ist nicht ganz so anstrengend, oder ich mache einen lockeren Lauf oder lass sie auch mal zur Not ausfallen oder kürze sie ab. Also ich bin da sehr, sehr flexibel und ich glaube, das ist für mich auch ein sehr wichtiger Baustein meines Trainingsplans, einfach zu gucken, was kann mein Körper heute, was kann ich ihm zumuten, ohne dass ich es halt komplett übertreibe, weil ich bin an Messers Schneide gewesen, vor allem jetzt auch im Sommer. Ich habe da wirklich geguckt, wie weit kann ich das Spiel treiben, auch mit Wochenkilometern, mit Umfängen, mit der Intensität. Und da muss man sehr vorsichtig sein und eben solche Werte im Blick behalten.
Mhm. Aber du bist kein einziges Mal krank geworden, oder? Es ist aufgegangen, oder?
Es ist aufgegangen, tatsächlich. Also was das Training anbetrifft, muss ich sagen, da bin ich einfach nur sehr, sehr stolz drauf, was mein Körper da weggesteckt hat, weil ich mir selbst auch gezeigt habe, was ich da alles vertrage an Umfängen und Intensitäten. Klar, hätte man es natürlich jetzt gerne im Ergebnis gesehen, aber it is what it is. Nee, aber krank geworden bin ich nicht, weil ich da halt auch wirklich sehr, sehr penibel drauf achte, auch ne, Thema Recovery, einfach auch viel zu schlafen, auch genug und auch einigermaßen gesund zu essen, wobei ich sagen muss, in der Marathonvorbereitung ist mein Zuckerkonsum durch die Decke geschossen, also ich habe mich wirklich von Zucker ernährt. Ja. Aber ja, das mit dem Krankwerden, das habe ich auch geschafft und ich bin, also Klopp auf Holz, aber ich bin generell jemand, der sehr selten krank wird, deswegen, Top. Da habe ich Glück gehabt.
Ja. Voll gut. Ich meine, man sieht ja, dass das Training dann aufgeht, wenn der Körper ne, nicht irgendwie Verletzungen man sich einfängt oder eben nicht dauernd krank ist. Da sieht man dann ja schon, dass du es scheinbar auf gesunde Art machst. Ne? Und natürlich auch ein sehr guter Tipp, den sich alle ein bisschen hinter die Ohren schreiben können, dieses frühzeitige Reagieren. Wenn man sieht, irgendwie mein Ruhepuls ist mega hoch, so meistens wird man, oder man ist noch nicht krank, aber vielleicht ist das Immunsystem angeschlagen. Vielleicht hat da dir auch dein Medizinstudium ein bisschen geholfen, da so ein bisschen mehr Körperbewusstsein zu haben. Ist natürlich eine gute Kombi dann, ne? Also so einen Hintergrund zu haben, so grob zu wissen, ja, medizinisch sieht so und so aus, das und das braucht mein Körper. Und das dann mit dem Training zu kombinieren, da hast du ja eigentlich dann so ein bisschen Best of Both Worlds, oder?
Ja, 100%. Und ich muss auch sagen, mir hat das Medizinstudium so in zweierlei Hinsicht total geholfen. Zum einen, weil ich gelernt habe, wie diese ganzen Prozesse im Körper einfach vonstatten gehen. Also zum Beispiel, ne, wenn man dieses aerobe Training macht, ne, was passiert da genau mit den Mitochondrien und so. Und weil ich das halt weiß, weil ich mir das vorstelle, motiviert mich das noch mehr, eben richtig zu trainieren und es zum Beispiel dann bei den lockeren Läufen nicht zu übertreiben. Also genau, also das Verständnis vom Körper, aber halt auch diese große Dankbarkeit meinem Körper gegenüber, weil ich auch durch das Studium vor allem gelernt habe, wie krass eigentlich unser Körper ist und was der alles leistet, also was da wirklich in jeder Sekunde so vor sich geht. Ja. Das ist wahnsinnig cool und das gibt mir nochmal so ein bisschen mehr diese Motivation, ihn halt gut zu behandeln und nicht mit dem Hammer draufzuschlagen, auch wenn ich das so ein bisschen natürlich im Training machen muss oder getan habe, wenn man natürlich große Ziele hat, aber immer im Hinterkopf zu behalten, hey, du hast halt nur einen und der gibt jeden Tag alles und sei einfach lieb zu ihm und klar, ne, im Training, man muss sich auch mal total pushen, aber halt nicht über so eine gewisse Grenze hinaus und das hat mir schon geholfen, einfach diesen Gedanken immer im Hinterkopf zu behalten.
Ja. Ja, ist ein sehr guter Leitsatz im Hintergrund, ne? So ein bisschen unterbewusst das mit drin zu haben. Finde ich auch wichtig, um sich halt nicht kaputt zu machen im Training. Bleiben wir mal beim Pushen. Wir können uns gerne mal ein bisschen so Trainingsmethoden und Einheiten angucken, die vielleicht für dich funktionieren. Ne? Ist jetzt kein Blueprint, an den Leute sich halten können, aber würde mich natürlich trotzdem sehr interessieren, was vielleicht auch so, gerade was so Trainingsmethoden angeht, was sind da so deine Go-Tos? Also, gibt es da irgendwelche Dinge, die du für dich ausprobiert hast, die für dich wirklich den Unterschied machen, die besonders gut funktionieren? Ich habe gesehen, dass du zum Beispiel auch mit Double-Threshold-Einheiten auch schon gearbeitet hast. Ne? Das ist ja auch was Krasses, kann auch nicht jeder. Erzähl doch gerne mal so ein bisschen, was so für dich den Unterschied macht.
Also ja, das zum Beispiel ist eine Sache, die mich sehr weitergebracht hat. Also generell Schwellentraining, die Schwelle zu verschieben, ne? Weil das bedeutet ja im Prinzip, man kann einfach länger, schneller laufen. Das ist, wenn man das wirklich komplett runterbricht. Ich muss sagen, generell mein Training strukturiere ich sehr polarisiert. Also ich versuche, es klappt wirklich nicht immer zu 100%, aber in der Regel die lockeren Läufe sehr locker zu machen und auch schon so 70-80% eher locker zu machen. Aber dann eben auch gezielte Reize zu setzen. Und ich habe jetzt im Marathontraining und ich habe diese Struktur eigentlich immer, wenn ich mich auf einen Wettkampf, also einen längeren Wettkampf vorbereite, Halbmarathon oder Marathon beibehalten, dass ich einmal nochmal so eine V2-Max-Einheit in der Woche habe, die auch ziemlich reinscheppert. Also sowas wie 400er, 1000er, ne? So auch wirklich im anaeroben Bereich, wo dann die Pumpe so richtig abgeht. Aber dann auch eben einmal so ein Schwellentraining, was natürlich so ein bisschen entspannter im Verhältnis dazu ist. Und ich muss sagen, das war auch so eine Einheit, die mir einfach ultra viel Bock gemacht hat, weil das ist so ein kontrolliertes Cruisen einfach immer. Und es fühlt sich schon schnell an. Das heißt, es macht auch Spaß, aber man ist auch nicht so am Limit. Deswegen, das habe ich sehr, sehr genossen. Also ich muss sagen, diese Double Threshold Days im Sommer, ach, ich habe mich schon immer richtig drauf gefreut. Und genau, und dann habe ich halt immer noch den Long Run so als dritte Key Session in der Woche. Je nach Trainingsphase ist der halt eben auch locker gestaltet. Jetzt im Marathontraining habe ich die Longruns aber auch genutzt, um so eine gewisse Tempohärte zu entwickeln, weil ich mir im Marathontraining jetzt Mitte der Woche durch so einen Medium-Longrun, immer so zwischen 20 und 25 Kilometer, habe ich mir nochmal so die Grundlage abgeholt und natürlich auch durch die anderen lockeren Läufe und habe den Longrun dann wirklich genutzt, lange Marathon-Tempo zu laufen. Mhm. Also ich habe geguckt, dass ich auch hinten raus zum Beispiel auch nochmal ein bisschen in Richtung Halbmarathon-Renntempo pushen kann oder auch so wirklich lange, lange Intervalle im Renntempo zu machen. Das, ja, ich habe es halt leider wirklich jetzt nicht schwarz auf weiß dastehen, aber ja. Ich glaube, an einem guten Tag hätte mir das ordentlich viel gebracht. Und wobei, wenn ich es jetzt so reflektiere, es hat mir wahrscheinlich auch für den Marathon was gebracht, weil ich halt hinten nicht habe abreißen lassen. Genau, ne? Also ich bin weiter am Limit gelaufen. Ja. Und genau, das waren so die drei Key-Sessions, die ich in der Woche habe. Und den Rest fülle ich einfach komplett mit lockeren Einheiten auf. Und ich habe immer einen Tag in der Woche jetzt gehabt in der Marathonvorbereitung, wo ich entweder gar nichts gemacht habe oder halt einfach nur mal so eine halbe Stunde wirklich absolut locker so Herzfrequenzzone 1 joggen. Genau, und sonst, also wenn ich jetzt nicht in der akuten Rennvorbereitung bin, das habe ich jetzt dieses Jahr zweimal gemacht, einmal für den Berliner Halbmarathon, jetzt für den Berliner Marathon, dann gehe ich das schon nochmal ein bisschen entspannter an. Also da mache ich die Longruns eher locker oder mache auch mal zwei so richtige, also fast schon Ruhetage, also entweder wirklich nur kurz joggen oder komplett chillen. Genau, aber das war jetzt so in der akuten Rennvorbereitung halt eben meine Wochenstruktur. Und was auf jeden Fall auch noch integraler Bestandteil meines Trainings ist, ist Krafttraining. Und ich bin sehr froh, dass ich das von Anfang an gemacht habe, weil auch nochmal Klopf auf Holz, ich habe mich noch nicht verletzt in meiner Laufbahn. Und ich glaube, dass das Krafttraining da auch eine maßgebliche Rolle gespielt hat, weil natürlich auch so Thema Knochendichte, ne? Krafttraining hat eine Auswirkung auf die Knochendichte, aber auch auf die Haltung, ne? auf die Muskulatur, auf den Laufstil, Laufökonomie, das sind alles so Stichworte, wo Krafttraining auch wirklich hilft. Und natürlich auch Gelenkprotektion, ne? Also auch einen muskulären Zug an den Gelenken zu haben, ist auch total wichtig, Stärkung von Sehnen, Bändern. Und ja, das sind einfach so, also Krafttraining hat so, so, so viele Vorteile. Und ich bin ja, bevor ich angefangen habe mit dem Laufen, immer schon so ab und zu im Fitnessstudio gewesen. Und ich wollte das irgendwie auch beibehalten. Ich fand es ganz nett. Und muss sagen, je mehr ich gelaufen bin, desto weniger mochte ich jetzt das Krafttraining, weil es einfach anstrengend war. Ja. Und man hat ja begrenzte Kapazitäten. Aber ich habe es trotzdem immer gemacht, weil mir das auch einfach bewusst war, wie wichtig es ist, den Körper halt einfach zu stärken. Den Muskelschwund so ein bisschen entgegenzuwirken. Und ja, es hat mich wirklich, würde ich sagen, auch gerettet, weil ich würde fast schon meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich habe eine sehr, sehr sprunghafte, fast schon Steigerung gemacht, die ich auch nicht jedem so empfehlen würde. Aber es hat natürlich in Absprache mit meinem eigenen Körper ganz gut geklappt. Und das Krafttraining hat mich da einfach so ein bisschen vor Verletzungen geschützt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Natürlich kann ich das nicht unterschreiben und so sagen, dass das Krafttraining jetzt der maßgebliche Faktor war. Aber ich würde sagen, der hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr mit reingespielt. Und deswegen auch in der Marathonvorbereitung, ich bin einmal die Woche schön pumpen gegangen ins Gym. Und sonst mache ich das immer zweimal die Woche, also wirklich Grundübungen, ne? Squats, Deadlifts, Lunges mit einer Langhantel, so ein bisschen was in Richtung Planks mache ich dann noch oder auch so ein paar gesprungene Übungen, ne? Mit so einer Box, wo man so ein bisschen auch die Sprungkraft trainiert. Also einfach so eine Kombi aus so 6 bis 8 Übungen, je nach wie viel Bock ich auch an dem Tag habe, wie viel Energie noch übrig ist. Und einfach dieses muskuläre Korsett zumindest zu erhalten in der Marathonvorbereitung war echt wichtig.
Ja, ich finde das super, super wichtig. Ich finde auch toll, dass du das so vorbildlich alles durchgeführt hast. Alles, was du ja angesprochen hast, ist ja auch das, was wir wissen, was halt auch wirklich dann die Verletzungsprävention so sehr voranbringt. Ne? Du hast plyometrisches Training gemacht, du hast eben nicht nur die typischen Stabis gemacht, sondern bist auch mit der Langhantel rangegangen und so. Ne? Also das sind, glaube ich, alles Tipps, die sich wirklich jede Hobbyläuferin, jeder Hobbyläufer mitnehmen kann. Krafttraining nicht zu vernachlässigen, ganz, ganz wichtig. Du hast jetzt gesagt, so schnelle Einheiten machen dir auch richtig Spaß, ne? Das hat man auch immer so gemerkt, finde ich, auf Instagram. Wenn du dann die schnellen Tage hast, da merkt man irgendwie, du blühst richtig auf. Zumindest das, was man so von außen sieht. Fandest du die Double Threshold Einheiten dann am Anfang nicht trotzdem hart? Also ging das dann trotzdem irgendwie locker irgendwie von der Hand für dich, weil du dich dann immer auch so auf die schnellen Einheiten so sehr freust? Oder war der Anfang trotzdem hart?
Also ich finde, das sind ja keine Widersprüche. Also ich freue mich drauf, auch vielleicht, weil es hart wird. Ne? Also okay. Das macht mir einfach Spaß, mich so zu pushen und zu gucken, was geht an dem Tag, so ein bisschen auch mich zu fordern. Doch am Anfang, als ich das angefangen habe, in mein Training zu integrieren, das war so im Februar circa, da habe ich das in der Berlin-Halbmarathon-Vorbereitung zum ersten Mal gemacht. Das war schon hardcore anstrengend. Also ich bin dann immer ins Bett gefallen und da musste ich auch am nächsten Tag immer einen Pausentag machen, okay. Weil ich meinen Körper auch erstmal langsam daran führen musste. Ich habe auch erstmal relativ kurze Threshold-Einheiten gemacht in den Tagen, einfach um ja, es nicht komplett zu übertreiben von Anfang an. Das konnte ich dann echt gut entwickeln zu wirklich sehr, sehr langen Einheiten, die ich dann jetzt diesen Sommer machen konnte. Doch, die Tage waren sehr anstrengend. Ich hatte aber das Glück, ich habe sie jetzt im Sommer mit meiner Freundin Svenja gemacht. Wir sind ja auch Berlin dann zusammen zumindest angelaufen. Und ich habe mich richtig drauf gefreut, weil wir haben uns immer morgens getroffen. Das Wetter war schön, es war Sommer. Und ja, dann hat es einfach total Bock gemacht, da so ein bisschen zusammen zu cruisen. Und bei der zweiten Einheit war es natürlich auch sehr, sehr motivierend, dann noch jemanden da zu haben und dann auch nicht zu trödeln, weil ich bin auch so ein totaler Procrastinator, vor allem jetzt auch im Marathontraining gewesen. So, ach ja, boah, warte noch mal ein bisschen, bis die Beine jetzt vielleicht ein bisschen lockerer werden nach dem Aufstehen. Aber das war schon ganz cool, dann auch so einen festen Termin zu haben. Und es hat wirklich einfach Spaß gemacht. Also das geht bei mir wirklich Hand in Hand, dieses, es ist sau anstrengend, aber es macht wahnsinnig Bock. Genauso wie bei den V2 Max-Einheiten. Ey, danach, ich habe mich auf den Boden gelegt, ich konnte nicht mehr, ich habe mein Leben an mir vorbeiziehen sehen, aber ich war überglücklich in diesem Moment, weil es einfach so, so cool war. Und ich mag dieses Gefühl von diesem schnellen Laufen einfach so gerne. Das gibt mir irgendwie so ein richtiges Freiheitsgefühl und es ist einfach schön und ich genieße das total, auch wenn dabei die Lunge brennt.
Ja, und zahlt sich ja auch aus, wie wir gesehen haben. Wie stehst du zu nüchtern Läufen? Das war eigentlich so ein bisschen das Gegenteil, ne?
Absolut nein. Also da bin ich gar kein Freund von. Ich meine, allein vor allem auch für uns Frauen, einfach aufgrund der hormonellen Situation, man muss sich ja überlegen, das ist für den Körper einfach eine Stresssituation, ne? Wenn er ohne Energiezufuhr Leistung bringen muss. Und klar kann man sagen, es hat vielleicht geringe Effekte auf den Fettstoffwechsel. Die kriegt man aber ja auch, wenn man vorher was zu sich genommen hat. Also es ist ja nicht so, dass der Körper dann sagt, okay, ich habe jetzt was zu mir genommen, ich verbrenne also nur noch Kohlenhydrate. Das ist ja eher von der Intensität des Trainings abhängig, was der Körper als Energiequelle verbrennt. Und einfach indem man vor einem Lauf einfach zumindest mal eine Kleinigkeit zu sich nimmt, kann man dem auch vorbeugen, dass der Körper sich super gestresst fühlt. Und das ist halt vor allem für uns Frauen ja total wichtig. Einfach aufgrund der hormonellen Situation, ne? Weil es gibt ja auch, also das ist ja auch, glaube ich, ein gängiges Thema aktuell auch, ne? Dieses Red S und dieses Low Energy Availability bei Frauen, das will man halt nicht. Ne? Man will dem Körper eine gewisse Sicherheit geben, dass er halt auch richtig rausfeuern kann dann in den Einheiten. Und dem will ich auch, also da will ich auf keinen Fall irgendein Risiko eingehen, auch was Verletzungen anbetrifft, ne? Weil das ist ja auch mittlerweile vielen bewusst, ne? Eine schlechte hormonelle Ausgangssituation bei Frauen, wenn auch die Periode ausbleibt, das ist auch mit sehr, sehr vielen Verletzungen und Verletzungsanfälligkeit assoziiert, Ermüdungsbrüche, Stichwort, weil natürlich auch die weiblichen Hormonlevel im Blut haben ja eine Auswirkung auf den Knochenstoffwechsel zum Beispiel. Und das ist es mir halt einfach auf gar keinen Fall irgendwie wert, mich einem Verletzungsrisiko auszusetzen. Und deswegen, ich gucke schon, dass ich immer vor einem Lauf, egal wie früh der ist, irgendwie eine Kleinigkeit zu mir nehme, selbst wenn es einfach nur ein Getränk ist mit Kohlenhydraten. Mhm. Und gebe meinem Körper einfach damit so eine gewisse Sicherheit, dass er einfach denkt, ja, okay, ich muss jetzt echt Leistung bringen, aber die Maike behandelt mich gut und gibt mir auch genug Energie dafür. Das ist mir mega, mega wichtig. Und deswegen, ich bin gar kein Freund davon. ja.
Ja, danke, dass du deine Meinung dazu hier so teilst, weil natürlich ist ein Thema, was sehr viel auf Social Media kursiert, wird halt oft auch irgendwie als das Nonplusultra gehandelt, obwohl es eben gerade auch für Frauen oft nicht die beste Trainingsmethode ist. Deshalb finde ich schön, dass du auch mal so klare Worte jetzt für dich, für deinen Fall jetzt hier findest und das nicht per se jedem empfiehlst, der da draußen irgendwie noch das die letzten Prozente aus seinem Training rausholen möchte. Ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Sollte man mit Vorsicht genießen. So für manche Leute funktioniert es, für manche nicht. Und man darf sich dann auch nicht so vergleichen, auch vielleicht mit männlichen Profiathleten, weil das ist meistens das, was so als Goldstandard gehandelt wird. Also sehe ich genauso wie du. Was sind so vielleicht noch so deine Top-Learnings, die du aus dem Training über die letzten Jahre gezogen hast? Vielleicht hast du da auch nochmal so, ja, Learnings oder Momente, die du teilen möchtest?
Ich muss gerade wirklich überlegen, weil ich habe, glaube ich, gar nicht mal so einzelne Learnings, die ich im Training mitgenommen habe, sondern mit
keine
der Zeit.
Fehler gemacht.
Ja, also doch, ich habe auf jeden Fall Fehler gemacht, aber das sind halt so viele Kleinigkeiten, die ich so mit der Zeit immer justiert habe. Ne? Also zum Beispiel dieser Klassiker, das habe ich ja schon angesprochen, mit den lockeren Läufen, dass man sie eben ja locker genug macht, oder auch einfach der Aufbau des Trainings, ne? Dass ich halt im Marathontraining auch vor allem marathonspezifische Intervalle sowas in die Richtung mache und dann nicht 200er auf dem Trackballer zum Beispiel. Also, dass man eben zielspezifisch trainiert, das hat mir viel gebracht. Meine Learnings waren auch, wie wichtig halt Schlaf und ausreichende Ernährung sind. Das sind halt wirklich die Basics. Also ich kann jetzt keine krassen Wunder irgendwie erzählen, die ich jetzt erlebt habe im Training, sondern es ist im Prinzip einfach nur, dass man diese Bestätigung erlebt hat, hey, die Basics müssen stimmen. Und dann muss man noch gucken, dass man halt eben sich nicht zu sprunghaft steigert. Wie gesagt, bei mir war das echt an der Grenze, wie ich das so gemacht habe. Auf den Körper zu hören und sich ausreichend zu ernähren. Das waren einfach so Sachen, wo ich gemerkt habe, wenn ich genau diese Dinge beachtet habe, dann läuft das Training halt auch. Und deswegen, ja, ich habe auch schon Fehler gemacht. Also ich habe auch bei meinen ersten Marathons das Training komplett scheiße aufgebaut, muss ich einfach so sagen, wie es ist. Das hat aber damals geklappt, weil am Anfang ist es ja oft so, man macht ganz schnell Fortschritte, einfach indem man so ein bisschen mehr läuft. Ne? Und da war das noch nicht so wichtig. Aber ich habe halt, als ich dann ja meine ersten beiden Sub-3 Versuche hatte, gemerkt, boah, irgendwie läufst du hier gegen eine Wand und du musst halt was ändern. Und dann habe ich halt genau die Dinge geändert, mit den lockeren Läufen, mit der Regeneration, dass man dann ein Auge drauf hat, einen Sinn hinter den Einheiten. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, das habe ich gelernt in der Zeit. Nicht einfach drauf loslaufen, wenn man ambitioniert trainiert und ein gewisses Ziel, ein spezielles Ziel vor Augen hat, sondern sich wirklich immer vor der Einheit überlegen, okay, was möchte ich jetzt damit erreichen? Was ist der Sinn dahinter? Was will ich meinem Körper für einen Reiz setzen? Und wenn man intentionell trainiert, habe ich gelernt mit der Zeit und durch die Erfahrung, dass das einen halt wirklich am meisten voranbringt.
Ja, das ist ja auch was, woran sich auch andere LäuferInnen orientieren können. Ne? Das ist ja eigentlich schon ein ganz guter Tipp, dass man auf jeden Fall den Sinn in den Einheiten vorher festlegt und nicht einfach drauflos trainiert. Ich glaube, das ist ein Fehler, der viel passiert.
Ja, voll. Aber es ist auch okay, wenn man auch mal eine Phase hat. Und das habe ich ja auch jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten paar Wochen, wo ich einfach nach Lust und Laune trainiere. Das ist auch vollkommen fein. Und wir machen es ja auch alle aus Spaß. Also ich bin ja genauso eine Hobbyathletin wie alle anderen auch. Nur, dass ich mir halt ambitionierte Ziele setze ab und zu mal. Genau. Aber sonst, es geht ja auch darum, ne, auch wenn man mal eine Einheit macht, einfach nur, weil man Bock hat, das ist vollkommen fein. Aber man muss halt im Hinterkopf behalten, wenn man auf ein Ziel hin trainiert, dass man dann da halt eine gewisse Struktur reinbringen muss. Aber ich genieße es jetzt auch so ein bisschen. Ne? Ich laufe jetzt, wie gesagt, in den Köln-Halbmarathon, dann noch Palma, dann den Major. Und das sind jetzt keine Ziele, wo ich mir ein Zeitziel gesetzt habe. Also wo ich jetzt nicht komplett mit einem Pacing-Plan in das Rennen reingehe, sondern einfach mal so ein bisschen gucke, was passiert. Und auch das Training drumherum wird sich da relativ entspannt gestalten. Ich werde mal ein bisschen schneller laufen, also schon eine gewisse Grundstruktur beibehalten, aber ich werde da jetzt nicht genau gucken, okay, in wie vielen Sekunden musst du jetzt welche Wiederholung laufen auf dem Track, sondern so ein bisschen mehr nach Lust und Laune, auf welche Einheit habe ich gerade Bock, und das muss auch mal sein. Also ich finde, man kann auch nicht immer so nur auf ein hartes Ziel hintrainieren und immer alles komplett getaktet haben, weil, wie gesagt, es soll halt Spaß machen. Das ist auch bei aller Ambition das Allerwichtigste, und deswegen, ja, man muss eine gute Waage finden zwischen beiden, finde ich.
Finde ich auch. Du suchst dir dann für so zwei Veranstaltungen im Laufjahr eine Zeit? Also läufst du dann so ungefähr zweimal auf Zeit? Oder wie ist da, hast du da irgendwie eine Regel dir festgesetzt? Oder darf es auch mal öfter sein? Wie sieht es da bei dir aus?
Also ich habe mir da jetzt keine Regel festgesetzt, aber ich versuche es halt nicht zu häufig zu machen, weil man muss einfach Körner sparen. Ich finde, das habe ich jetzt auch in Berlin gemerkt, das habe ich bei vielen Wettkämpfen gemerkt, wenn man sich da lange drauf vorbereitet hat, das kostet auch mental so viel Kraft, dann da auch durchzuhalten, auch im Wettkampf vor allen Dingen. Und das, also ich persönlich will das nicht so oft machen, sondern mir wirklich die mentale Kraft dann aufsparen für dann, wenn es auch richtig drauf ankommt, weil dann kann ich auch beißen. Und was ich halt mache, ist, mir schon im Frühjahr so ein Highlight zu setzen, im Herbst mal ein Highlight zu setzen, manchmal auch zwei Highlights im Halbjahr und halt gerne noch so ein paar Etappenziele. Also jetzt in der Berlin-Vorbereitung bin ich nochmal die City Night in Berlin gelaufen, um nochmal einen schnellen Zehner zu machen. Cool. Das habe ich mir auch so in der Vorbereitung halt strategisch irgendwie so eingelegt, dass man nochmal gucken kann, was geht auf 10 zum Beispiel. Genau, also schon, ja, sehr, sehr ausgewählt, würde ich sagen. Ich würde es gar nicht auf eine Zahl runterbrechen, aber mit Etappenzielen ganz gerne. Also mal einen schnellen Fünfer zum Beispiel in der 10-Kilometer-Vorbereitung oder einen Zehner in der Halbmarathon-Vorbereitung. Ich setze auch ganz gerne Halbmarathon nochmal in der Marathon-Vorbereitung. Jetzt hat es aber zeitlich nicht so gut gepasst. Genau, aber so wirklich Ziele, wo man sagt, jetzt will ich aufs Ganze gehen, das würde ich schon, ja, nicht zu häufig machen.
Ja, und dann halt irgendwie mischen, ne, mit Erlebnis-Runs oder so.
Genau.
Danach wieder irgendwie was Entspannteres und so wie du es machst. Ist eigentlich schon was man sich ganz gut, kann man sich gut dran orientieren. Glaube ich, fährt man dann halt auch länger, weil das Ding ist halt, wie du gesagt hast, Körner sparen ist so ein bisschen das Stichwort. Wenn man schon zu früh alles, also zu früh ausbrennt, dann ist man in 2 Jahren, 3 Jahren vielleicht auch durch mit dem Laufen, ne? Und als HobbyläuferInnen wollen wir ja eigentlich unser gesamtes Leben im Idealfall laufen, weil wir uns eben nicht für Olympia qualifizieren müssen oder so, sondern weil wir es eigentlich aus Freude machen. Und da ist dann natürlich besser, einen gewissen Weitblick zu entwickeln und nicht alles in ein paar jungen Jahren sozusagen zu verballern, was wir haben. Ja.
Genau.
Lass uns doch gerne auch mal ein bisschen auf so Routinen und Strategien rund um Regeneration und so bei dir gucken. Auch das Thema Ernährung interessiert mich sehr, weil ich weiß ja, dass du dich auch vegan ernährst und da sind ja vielleicht dann auch mal so ein paar Hürden vielleicht dabei, die du mittlerweile aber wahrscheinlich schon sehr gut umschiffst, weil du auch schon so lange dabei bist. Wollen wir gleich mal beim Thema Ernährung bleiben und so ein bisschen darüber sprechen?
Na klar, cool.
Ja, wie sieht's da bei dir aus? Hast du da irgendwie bestimmte Strategien, mit denen du auch, ja, so die Mikronährstoffe zum Beispiel abdeckst, die ja manchmal bei pflanzlicher Ernährung nicht komplett gedeckt werden können, sowas wie B12 und so natürlich.
Also was ich halt mache, ist alle halbe Jahr mein Blut zu testen, mal zu gucken, wie sind denn so die Spiegel von wichtigen Vitaminen, B12, D3, auch die Fettsäuren, aber halt vor allem auch das Eisen. Da hatte ich auch mal ein Problem mit tatsächlich, das ist mir lange nicht bewusst gewesen. Das ist mir tatsächlich in einem Praktikum im PJ, also im praktischen Jahr vom Studium aufgefallen, da haben wir unser Blut mikroskopiert, haben unser eigenes Blut sozusagen untersucht und dann habe ich gesehen, oh, meine roten Blutkörperchen, die sehen gar nicht gut aus. Und dann genau mal geguckt, wie ist denn so der Eisenstatus und der war nicht so besonders gut, deswegen habe ich das jetzt auch auf dem Schirm. Ja, ich bin tatsächlich ein Freund von Supplements, aber gezielt dosiert. Also ich will nicht einfach nur alle Pillen schlucken, die mir so in die Quere kommen, sondern gucken, okay, wo habe ich potenzielle Mängel, auch als Frau, ne? Das ist total wichtig, auf den Eisenstatus zu achten. Und auch in Absprache eben auch mit meiner Hausärztin, was macht einfach Sinn? Ne? Was brauche ich auch? Sowas wie Omega-3, Vitamin D, B12 auch. Und das halt eben kontrollieren zu lassen. Also nicht einfach zu sagen, ja, ich ernähre mich vegan. Ich nehme jetzt alle kritischen Nährstoffe einfach mal so als Kapsel, sondern zu gucken, okay, wo hast du wirklich einen Mangel? Und wo macht es Sinn, einfach noch ein bisschen was ergänzend einzunehmen? Sonst muss ich sagen, ich versuche einfach, mich neben dem ganzen Zucker, den ich so zu mir nehme, auch ausgewogen noch natürlich zu ernähren. Also mikronährstoffreich, ne? Wie sagt man das? Vollständige, also Whole Foods, Lebensmittel, die nicht so nicht hochverarbeitete Lebensmittel, genau. Unverarbeitete, ja. Genau, jetzt hat mir das Wort gefehlt. genau, sowas versuche ich auch viel zu integrieren. Auch natürlich auf mein Protein zu achten, das ist mir auch sehr wichtig. Also ich habe so eine Liste an proteinreichen Lebensmitteln im Kopf, wo ich einfach gucke, dass ich bei jeder Mahlzeit einfach mal was integriere. Ich nutze gerne ein hochwertiges Proteinpulver, wo eben viele pflanzliche Quellen drin enthalten sind, einfach aufgrund der Aminosäuren. Variabilität, also dass man die halt abdeckt. Und sonst gucke ich einfach bei der Ernährung, dass ich mich bedarfsdeckend ernähre und ums Training herum vor allem setze ich da so meine Prio, dass ich halt da gucke, so Fueling auch, ne, da kann man auch den Bogen schlagen zum Thema Recovery, dass ich auch da meine Recovery mit der Ernährung unterstütze. Und für mich ist da immer so ein bisschen die Devise, vor dem Training gibt es bei mir immer ballaststoffarme Kohlenhydrate, also ne, so vor allem auch gerne mal flüssig, auch mal ja, auch so sowas wie, was man ja auch, sage ich mal, bürositzenden Menschen gar nicht mal so empfehlen würde, sich davon zu ernähren, so Weißbrot, ja, ne, so diese wirklich hochverarbeiteten Kohlenhydrate jetzt in dem Fall. Das nehme ich dann schon sehr gerne vor dem Training zu mir, weil es ist halt eben nicht belastend für Magen-Darm, aber man hat sofort Energie im Blut. Oder ich gucke halt, dass ich so genug Abstand dazwischen habe. Ne? Also so ein fettes Porridge, das esse ich schon eher so 2-3 Stunden dann vor dem Training, aber so Toast mit Marmelade und ein bisschen Nutella oder sowas, das gibt es dann auch gerne mal eine Stunde vor dem Training. Aber es ist mir einfach generell wichtig, sehr gut gefuelt in die Einheit zu gehen, um dann auch, ne, wie auch beim Thema Nüchternlauf, um halt eben was zu haben, was man rausfeuern kann. Und nach dem Training, das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, direkt Kohlenhydrate aufnehmen und auch Protein, das ist total wichtig, auch um die Regeneration des Körpers direkt zu unterstützen. Und da achte ich schon sehr drauf und muss auch sagen, vor allem an so Doppeltagen, da ist es mir noch mal wichtiger, auch dann direkt nach den Einheiten gut zu fuelen, um halt eben dem Körper nie in so einen Zustand auszusetzen, wo er eben auf leeren Speichern laufen muss. Genau, also das ist so Thema Ernährung. Ja, mir ist einfach wichtig, bedarfsdeckend, alle Makronährstoffe enthalten, keine Verbote, keine Verzichte und ja, einfach auf meinen Körper hören. Also ich bin kein Freund auch da, also ich mag Zahlen, aber nicht bei der Ernährung. Okay. Ich bin niemand, der irgendwie anfängt, da irgendwas zu zählen oder so. Im Carboloading ist die einzige Situation, wo ich so ein bisschen Kohlenhydrate im Kopf überschlage, dass ich auf genug komme, weil das ist schon echt schwer und es wird sehr unterschätzt, wie viel man das da eigentlich braucht. Und es macht auch keinen Spaß, sage ich ehrlich. Nee. Ich fühle mich da immer nicht so gut. Aber es hat immer was gebracht, deswegen mache ich das. Genau, aber sonst im Alltag oder so, ich bin niemand, der da irgendwie anfängt, irgendwas rumzuzählen, sondern ich höre auch einfach in meinen Körper rein. Ich glaube, das war auch ein Weg, einfach so ein bisschen auch durch Trial and Error so ein bisschen zu lernen, wenn ich jetzt irgendwelche Cravings habe, ist das jetzt gut, das und das zu mir zu nehmen? Und was braucht mein Körper in dem Moment wirklich? Genau, und da höre ich mittlerweile einfach komplett drauf, was er für Bedürfnisse hat und gehe dem auch einfach immer nach. Also es ist mir auch komplett egal, was irgendwie Leute sagen, die neben mir am Tisch sitzen, weil da hört man auch als Frau manchmal so diese Sätze wie, wo steckst du das denn alles hin? Oder bist du dir sicher, dass du dir noch einen dritten Teller nehmen willst? Und ich denke so, ja, ich bin mir ganz sicher, weil ich bin Sportlerin. Ich verballer hier jeden Tag Unmengen an Energie, also lass mich bitte.
Ja, da finde ich auch super spannenden Punkt, den du da ansprichst, dass die natürlich als Läuferin auch nochmal da vielleicht von außen ein bisschen andere Reaktionen entgegenkommen, weil bei den meisten Männern wird da nie hinterfragt, ob sie sich den dritten Teller holen, aber natürlich, trotzdem bist du eine Athletin, ne? Nur weil es auf Hobby-Level sozusagen passiert, heißt es nicht, dass du nicht unfassbare Umfänge stemmst und natürlich die Verpflegung dann doch dementsprechend aussehen sollte. Also finde ich richtig gut, dass du die Verpflegung so ernst nimmst und eben nicht nur so als irgendwie 5% im Hintergrund oder so mitlaufen lässt, sondern auch wirklich einen Schwerpunkt drauf setzt und einen Fokus drauf legst. Ja, ich glaube, das ist was sich auch leider Läuferinnen ja nicht oft genug vielleicht auch sagen lassen können, dass eben das Fueling drumherum so wichtig ist und dass man dann nicht einfach mal davor oder danach dann lüchtern weiter durch den Tag stapft, weil man wahrscheinlich mehr Leistung aus dem Körper rausholen kann, wenn man es vernünftig macht und dann wirklich auch bedarfsdeckend isst, wie du gerade schon ganz gut erklärt hast, ja.
Ja, hundertprozentig.
Ja. Wie sieht's aus mit Schlaf? Das ist ja auch ein großer Punkt. Man weiß, dass man darüber auch viel regeneriert. Machst du irgendwas für deine Schlafqualität? Achtest du darauf, dass du immer bestimmte Stunden oder so schläfst? Hast du da irgendwelche Strategien?
Also ich muss vorab sagen, ich liebe Schlafen wirklich so sehr.
Ich auch.
Oh, das tut jedes Mal so gut. Und ausgeschlafen aufzuwachen, oh mein Gott, Voll. Das gibt kaum ein besseres Gefühl. Deswegen, ich bin so ein richtiger Schlafguru und auch so eine richtige Oma. Also ich liebe es, um 21.30 Uhr schon das Licht auszumachen und dann irgendwie so um 6, 6.30 Uhr aufzustehen. Das ist so mein natürlicher Rhythmus und ich mag den so gerne. Und einfach, ja, dann morgens auch so viel vom Tag zu haben, das ist richtig, richtig schön, auch im Sommer vor allem, als es auch so früh hell wurde. Also ich habe das sehr, sehr genossen, dann immer mir meinen Kaffee zu machen und zu frühstücken und dann ein bisschen was zu arbeiten, während noch alle geschlafen haben. Das war richtig, richtig schön. Genau, aber Schlaf ist für mich auch das A und O, weil das ist, man sagt nicht umsonst, Schlaf ist das wichtigste Tool zur Regeneration. Das ist eben die Zeit, wo der Körper gewisse Anpassungsprozesse eben angeht und auch Reparaturprozesse natürlich, ne, die man so ins Rollen gebracht hat, indem man so ein bisschen was zerstört hat am Tag durch das Training. Also Schlaf ist das A und O und ich glaube, ohne den Schlaf hätte das auch nicht geklappt. Ich muss ja auch sagen, ich habe Mittagsschlaf integriert. Ich war früher jemand, der konnte tagsüber gar nicht schlafen. Aber jetzt auch durch das harte Training war ich manchmal auch so platt mittags, dass ich dann mich hingelegt habe und dann nochmal so 1-2 Stunden gepennt habe. Mhm. Manchmal war es nicht ganz so gut, weil wenn man dann aufgewacht ist, dann hat man sich wirklich gefragt, boah, wie heiß ich jetzt überhaupt? Ja. aber es war schon fürs Training sehr, sehr wichtig, auch um jetzt, weil ich habe ja zum ersten Mal auch so krass hohe Umfänge gemacht. Habe das ja für mich so ein bisschen angetestet und ich glaube, ohne den Schlaf hätte das nicht so gut geklappt. Also Schlaf hat für mich eine ganz, ganz hohe Prio und auch diese regelmäßigen Schlafenszeiten. Also ich bin ja auch noch jung und hey, ich gehe auch gerne mal weg am Wochenende oder unternehme was und gehe auch mal ein bisschen später schlafen. Aber ich würde schon sagen, dass so 80-90% meiner Tage schon eine regelmäßige Zu-Bett-Geh-Zeit haben und auch eine regelmäßige Aufstehzeit. Und wenn der Körper so einen gewissen Rhythmus hat und auch kennt und sich dran gewöhnt, dann ist das sehr, sehr wertvoll, weil man dann auch mit Einschlafen dann auch keine Probleme hat, weil das ja eine Routine für den Körper ist. Der hat da so einen Biorhythmus etabliert und das hat mir schon sehr geholfen. Mein Schlaf zu optimieren. Man kann natürlich auch noch mal so Sachen anbringen wie, ich habe gern Magnesium noch genommen vor dem Schlafen, das hat mir auch geholfen. Und auch die Schlafzimmertemperatur, das ist auch was. Ich versuche das immer relativ kühl zu halten, war im Sommer nicht so easy, aber auch da, man schläft ja auch ein bisschen besser bei kühleren Temperaturen und da versuche ich auch drauf zu achten, aber sonst, ich bin niemand, der Probleme hat mit Schlafen, es sei denn in der Nacht vor dem Wettkampf, da schlafe ich mal ganz, ganz schlecht.
Oh, genau dann, wenn du es brauchst.
Ja, aber auch da, das ist ja auch okay, wenn man die Nächte davor ganz gut geschlafen hat. Also ich habe jetzt immer die Erfahrung gemacht, das ist vollkommen fein, wenn man die Woche davor drauf geachtet hat, Schlaf sozusagen vorzuholen, dann ist das okay, wenn man dann aufgeregt um 3 Uhr nachts schon wach ist.
Ist man halt, ne? Man ist halt aufgeregt, ja.
Da machst du nichts, genau.
So viel macht es dann tatsächlich wirklich nicht aus, wenn es wirklich nur die Nacht vorher war, da ist es schlecht. Ja. Hast du irgendwelche Strategien für so aktive Regeneration? Also vielleicht jetzt auch nach einem Marathon oder so, gibt es da irgendwie, weiß ich nicht, Routinen, die du super gerne machst?
Eigentlich relativ simpel. Ich gehe gern spazieren. Ich gehe gern einfach mit ein bisschen die Beine vertreten durch den Wald und ich finde, so kann man auch seine Routine, die man im Alltag hat, wo man eigentlich laufen gehen würde, kann man ja so ein bisschen fortführen, dass man dann sagt, okay, ich halte jetzt noch die Füße still, ich bin ganz diszipliniert, aber ich gehe einfach ein bisschen raus, ich bewege mich einfach ein bisschen, also einfach Bewegung und kein Sport, finde ich, so in so einer, ist für mich so eine aktive Regeneration. In der akuten Marathonvorbereitung habe ich schon so diese Zone 1-Läufe als aktive Regeneration gemacht, würde ich aber jetzt auch nicht pauschal empfehlen. Also ich finde, vor allem auch für Anfänger sind Pausentage ja auch mega, mega wichtig. Aber ich war jetzt, habe ich da zumindest das Gefühl gehabt auf einem Stand, wo ich das so machen konnte. Und mir das auch gut getan hat, einfach weil die Beine sich danach lockerer angefühlt haben. Aber sonst, ich gehe auch ganz gerne mal zum Beispiel im Fitnessstudio einfach aufs Rad. Ich besitze aktuell kein Rad, deswegen bin ich noch nicht unter die Rennradfahrerinnen gegangen.
Kommt vielleicht.
Ich sehe es auch schon kommen. genau, aber ich gehe halt ganz gerne aufs Bike im Gym zum Beispiel, so ein bisschen die Beine austreten dabei. Ich bin ja auch ein riesen Trash-TV-Fan, das erzähle ich auch immer. Und da mache ich mir immer irgendwie eine Sendung an, gucke da so ein bisschen und dann fahre ich entspannt ein bisschen Fahrrad, auch so entspannte Herzfrequenz dabei. Sowas mache ich ganz gerne. Also einfach bewegen, auch so ein bisschen vom Fernseher Mobility machen, das hat mir auch geholfen. Habe ich auch, muss ich sagen, jetzt zum ersten Mal im Sommer so ein bisschen vernachlässigt. Aber auch das ist eigentlich ein wichtiger Bestandteil auch so meiner Routine, auch so ein bisschen die Gelenke durchzubewegen, so ein bisschen die Muskulatur zu dehnen. Ich bin, das wissen ja auch viele vielleicht, die mich kennen, ich bin ja auch Tänzerin. Also seit ich 3 Jahre alt bin, tanze ich Gardetanz, so Funke-Mariechen für die es nicht kennen, also Karnevals tanzen. Und ich habe jetzt in der Marathonvorbereitung, ich habe so von meiner Trainerin auf den Deckel bekommen, weil ich ja so verkürzt war die ganze Zeit und meine Beine nicht hochschmeißen konnte. Aber ja, das ist jetzt mein nächstes Projekt, auch so ein bisschen Mobility wieder zum integralen Bestandteil meines Alltags werden zu lassen. Das gehe ich jetzt wieder an. Aber genau, einfach bewegen und nicht laufen. Das ist so das, was ich zur aktiven Regeneration mache.
Finde ich jetzt auch ein guter Tipp, auch gerade das mit dem Spazieren, dass das auch einfach eine Bewegung, die ja super natürlich ist für den Körper und da sehr hilfreich oder unterstützend in der Regeneration sein kann. Wie oft tanzt du dann? Tanzt du jede Woche? Ist das wirklich dann auch nochmal eine Sporteinheit, die dazugehört?
Genau, tatsächlich. Ach, also ich habe jeden Montag habe ich immer Tanztraining. Ich muss sagen, na, durch meinen Job aktuell ist das nicht immer machbar, halt hinzugehen. Aber das weiß mein Team auch. Und ich finde das auch total lieb und auch süß von denen, dass sie mich trotzdem nicht rausschmeißen, weil ich jetzt, muss ich sagen, auch nicht ganz so häufig zum Training erscheinen kann. Ich mache es halt auch schon sehr lange, deswegen habe ich jetzt nicht so die Probleme, die Abläufe zu merken der Tänze. Mm. Aber ja, ich habe das schon, also theoretisch müsste ich jede Woche Montagabend ins Training gehen. Aber es ist jetzt, wenn ich es mit dem Lauftraining vergleiche, nicht so anstrengend. Also so ein Tanz, der geht ja 2-2,5 Minuten und man tanzt ja auch nicht den Tanz im Training ganz oft voll, sondern man geht ja so die Position durch mit den Mädels oder übt mal so ein paar Schritte oder man dehnt sich gemeinsam oder sowas. Mm. Also das ist jetzt vom Trainingsload her gar nicht mal so krass, sondern eher so ein zeitlicher Faktor, den man halt auch mit einplanen muss.
Also ein bisschen Ausgleichssport in Form von Gardetanzen.
Ganz auch genau.
Ist was Ungewöhnliches.
Ja, und es macht auch echt Spaß. Ich muss sagen, auch da, ich komme mit so einer gewissen Grundmobilität halt auch einfach ins Laufen. Stimmt. Das muss ich sagen, das hat mir auch, glaube ich, geholfen. Also ich jetzt aktuell nicht, aber sonst sitze ich auch eigentlich im Spagat, so ohne Probleme. Oh. Und das ist schon, glaube ich, auch für die Beweglichkeit, auch der Laufbewegung gar nicht so schlecht.
Mega,
ja. Ja, muss aber auch sagen, also ich habe jetzt im Februar, da habe ich für einen Halbmarathon ja trainiert und bin auch relativ hohe Umfänge gelaufen. Und da hatte ich auch zum Teil dann noch abends Auftritte. Und da muss ich sagen, boah, also da hat es wirklich jedes Prozent an Willenskraft gekostet, mich dann noch nach einem Longrun zu einem Auftritt irgendwie zu schleppen. Aber es war cool und das will ich auch nicht missen. Also das Tanzen, das werde ich nicht aufgeben. Das ist so, ja, keine Ahnung, Bestandteil auch noch von meiner Kindheit und das gebe ich nicht auf.
Ja, voll schön. Lass uns gerne auch mal vielleicht über Rückschläge sprechen, wie du mit sowas umgehst. Weil du hast ja gesagt, dass du jetzt zum Beispiel auch nicht super happy damit warst, dass du dann am Ende nicht dein Ziel erreicht hast beim Berlin-Marathon, obwohl es natürlich trotzdem eine super krasse Leistung war. Hast du Strategien entwickelt, wie du dich mental ja trotzdem bei sowas pushst? Hast du da irgendwie so mentale Tricks oder ja, arbeitest du auch mit Mentaltraining? Hast du da irgendwas, was du teilen möchtest?
Ich arbeite nicht mit Mentaltraining per se, aber ich würde sagen, ich mache es irgendwie unbewusst. Also so dieser positive Selbsttalk, den finde ich sehr, sehr gut. Vor allem halt, also genau das, nicht irgendwie böse zu sich zu sprechen, das finde ich total wichtig. Jetzt auch nach dem Wettkampf, wo ich auch total enttäuscht war und traurig. Und das war auch nicht das erste Mal, aber dass es wirklich so krass war, dass man so lange sich auf was vorbereitet hat und das dann irgendwie nicht, zumindest schwarz auf weiß auf dem Papier nicht geschafft hat. Und ich finde, das ist ganz, ganz fehl am Platz, dann zu sagen, hey, boah, irgendwie du bist voll schlecht oder du hast verkackt oder sowas. Weil klar, das sind so die ersten Gedanken, die einem in den Kopf kommen. Aber man hat so viel dafür gemacht. Man hat sich komplett den Hintern dafür aufgerissen. Den ganzen Sommer, zumindest jetzt war das bei mir so, aber auch, ne, bestimmt auch gibt es bei den Zuhörern welche, die ganz lange auf ein Ziel hin trainiert haben und es dann irgendwie doch aufgrund von äußeren Umständen oder einfach nicht der Tag oder was auch immer einfach nicht geklappt hat. Und that's life. Also man hat das einfach nicht immer in der Hand. Ich finde aber, was zählt, ist, dass man natürlich ist es auch wieder davon abhängig, wie man an die Dinge rangeht, aber für mich als ambitionierte Sportlerin ist es einfach wichtig, dann trotzdem 100% zu geben und auch im Training oder auch beim Marathon jetzt, wo ich auch wirklich auf halber Strecke wusste, das wird heute nichts mehr, hatte ich halt zwei Optionen. Ich hätte sagen können, okay, ich lasse jetzt abreißen, ich mache einen Funrun und bringe das Ding einfach nur noch irgendwie ins Ziel oder ich bleibe einfach dran und will, dass dieses Training nicht umsonst war. Ich will trotzdem mir selber zeigen, ich kann beißen. Das Training war nicht wirklich einfach für einen Müll. Und da ist man dann halt auch am Ende sehr stolz. Einfach, weil man so einen Kampf gegen sich dann oder gegen die Umstände, gegen die Distanz dann doch gewonnen hat. Und egal, was dann auf dem Papier für eine Zahl steht. Und wie gesagt, ich liebe Zahlen. Aber trotzdem das dann halt einzuordnen und zu sagen, ich habe alles auf der Strecke gelassen, was ich heute geben konnte. Mehr war auf dem Papier und faktisch einfach nicht möglich.
Toll.
Und dann stolz zu sein, das ist so wichtig. Und es ist auch fein. Also ich will auch nicht irgendwie dann die Gefühle runterschlucken und dann so dieses, wie sagt man so, dieses Toxic Positivity an den Tag bringen und so sagen, ja, es ist doch alles toll und so. Nee, es darf auch mal scheiße sein und ich darf mich auch ärgern, aber das Ganze dann trotzdem einzuordnen, weil ich finde, diese Gefühle können koexistieren. Also dieses, ich bin stolz auf mich, aber bin trotzdem irgendwie traurig, dass es nicht die Zeit geworden ist. Und so gehe ich auch mit einem guten Gefühl. Also ich bin doch glücklich und beschwingt dann aus Berlin nach Hause gefahren, weil es auch ein tolles Wochenende war und auch das, sich dann nicht nur auf das zu fokussieren, weil wir sind ich glaube, die meisten, die hier zuhören, einfach auch keine Profisportler. Und es hängt nicht alles an der Zielzeit. Es hängt daran, einfach sich selbst zu beweisen, wie krass man ist, wie krass man kämpfen konnte und auch alles drumherum mitzunehmen. Also bei solchen Wettkämpfen, ich bin ja ein Riesenfan von so großen Stadtmarathons, so großen Events. Und da alles drumherum mitzunehmen, die Community, die Stimmung an der Strecke und so. Und es war halt einfach nicht alles scheiße. Ja. Und das sich auch vor Augen zu führen, hey, ich hatte einfach eine verdammt gute Zeit, auch wenn es halt zwischenzeitlich wirklich schlimm und hart war. Aber auch den Fokus so ein bisschen halt zu shiften. Und trotzdem, auch wenn man dieses Negative annimmt, auch das Positive zu beleuchten und aktiv zu beleuchten, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und auch im Rennen, wenn es hart wird, sich einfach zu sagen, hey, ich habe dafür trainiert, dafür habe ich jetzt die letzten Wochen was gemacht, genau für diesen Moment, um jetzt nicht abreißen zu lassen, um jetzt nicht zu sagen, ich kann nicht mehr, sondern halt dran zu bleiben. Und da muss ich sagen, war ich auch wirklich stolz dann am Ende und auch bei anderen Wettkämpfen, wo ich auch gemerkt habe, ey, es ist einfach so schlimm gerade und das lässt einen einfach mental so stark werden, auch in anderen Situationen des Lebens. Also das Laufen hat mir ja, das ist ja vielleicht ein kleiner Schlenker, aber hat mir auch fürs Leben generell dann total viel gebracht, weil ich genau weiß, ich bin jemand, ich kann beißen. Auch wenn es mal eine Zeit lang hart wird, auch zum Beispiel, als ich für meine Abschlussprüfung im Studium gelernt habe, ich wusste, hey, ich bin Läuferin und ich kann dranbleiben, auch wenn es gerade alles nervt und wenn alles blöd ist und ich habe keinen Bock mehr, aber ich kann das. Ich habe es mir doch jedes Mal gezeigt und das finde ich einfach richtig schön, auch dieses Learning fürs Leben dann mitzunehmen. Deswegen ist kein Wettkampf, auch wenn man ihn irgendwie jetzt im ersten Moment, wenn man denkt, ich habe es verkackt, ist nicht verkackt, sondern ja. Es ist immer ein Learning, man nimmt immer was mit und man kann immer stolz auf sich sein, wenn man halt dann doch irgendwie alles gegeben hat, was gerade drin war. Und es ist natürlich auch fein, das will ich aber an der Stelle auch noch sagen, zu sagen, hey, ich steige zum Beispiel aus oder ich schaffe das heute nicht, weil man halt eben auch nicht die Grenze des Körpers so dann mit Füßen treten sollte. Das auch, will ich auf jeden Fall auch noch gesagt haben, also man muss nicht da dranbleiben. Es ist alles eine Frage auch des Anspruchs und dessen, wie man auch an die Sache rangeht oder auch was der Körper an dem Tag kann, weil man soll auch nicht kollabieren. Das ist es auch niemals wert. Nur zur Einordnung mal kurz. Genau, aber da, wenn man das realistisch einschätzen kann und dann aber kämpft, das ist krass.
Ja, da bin ich auch total bei dir. Ich finde, du hast das sehr reflektiert gerade beschrieben, dass das Leben und das Laufen nun mal meistens nicht schwarz-weiß ist. Es gibt immer irgendwie negative Sachen an einer Situation, aber halt dann auch die positiven Sachen. Zum Beispiel, dass man dann angefeuert wird oder so. Oder dass das Laufevent selber total schön war. Oder die, weiß ich nicht, Afterparty danach oder so. Du warst ja danach
auch. Oh ja,
auch
das mache ich gerne.
Auch nochmal feiern. Ja. Genau. Mit 26 kann man das ja auch noch machen, ne?
Ja, es wird immer schwerer, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Aber es geht noch.
Ja, und ich finde es schön, dass du auch auf Social Media da häufig das Positive und das Negative aber auch beleuchtest, ne? Und nicht so Toxic Positivity allein zeigst. Ich kann mir vorstellen, dass das deine Community auch sehr positiv wahrnimmt, dass du da irgendwie so ehrlich und authentisch unterwegs bist. Was würdest du sagen, bekommst du, also ist Social Media für dich vielleicht auch nochmal so, wie nennt man das, irgendwie ein Stock, auf den du dich stützen kannst? Also ist die Community auch eher ein Motivator für dich oder kriegst du manchmal auch eher so Kritik, die dich dann eher so bremst in deiner Motivation? Oder ist es vielleicht auch beides, weil wir haben ja gerade schon gehört, es kann manchmal auch beides gleichzeitig sein.
Ich würde sagen, also Social Media ist für mich tatsächlich fast durchweg positiv und ich glaube, viele teilen meine Meinung gar nicht so, aber für mich auch als Creator, ich finde es immer total heilsam, meine Erfahrungen einfach so, wie sie sind, einfach mal zu teilen und natürlich, also auch ich wähle meine Videos aus und nehme auch natürlich. Jetzt nicht die ich scheiße finde und stelle die dann ins Internet, ne? Aber ich versuche, auch wenn es natürlich immer leicht gefiltert ist, schon die Realität, auch meine Gefühlswelt abzubilden, weil ich auch einfach meine Journey teilen will und ich glaube, jeder, der sagt, es ist durchweg positiv, der lügt einfach. Ne? Es ist nicht immer alles geil und man hat auch mal irgendwie einen Scheißwettkampf. Und ich habe einfach so, es gibt mir einfach selbst so viel Mehrwert, anderen Leuten vielleicht auch ein gutes Gefühl zu geben. Ne? Das, weil jeder kennt diese Situationen. Und es ist einfach total heilsam zu wissen, hey, wir stecken irgendwie so ein bisschen alle im selben Boot, auch wenn es vielleicht verschiedene Leistungslevel sind. Auch ein Profi hat auch mal so einen ähnlichen Tag, aber auch jemand, der gerade erst angefangen hat mit dem Laufen. Aber so die Gefühlswelt ist, glaube ich, schon relativ ähnlich, die man so fühlt. Ne? Sowas wie Enttäuschung oder dann auch doch Freude und irgendwie dann diese Motivation, die man dann daraus ziehen kann. Das ist auch, glaube ich, schon relativ ähnlich und ich finde es richtig schön und muss auch sagen, also zu 99% habe ich auch ein sehr, sehr positives Feedback von meiner Community und ich bin auch so jemand, ich komme gar nicht so richtig hinterher, aber ich schreibe auch zum Beispiel sehr gerne, ich antworte super gerne auf Nachrichten auch von der Community, weil ich den Austausch auch so toll finde und auch ich lasse mich gern von meiner Community inspirieren. Also ich kriege auch manchmal total coole Leitsätze, die ich mir mal so irgendwie aufschreibe oder ja, einfach ein liebes Wort von jemandem. Das gibt mir auch total viel und ich finde es wirklich sehr, sehr cool und klar, Social Media hat seine Tücken und es gibt auch viel Mist und Müll im Internet, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass Social Media ist immer das, was man daraus macht. Und es ist für mich zum einen eben dieses, man wählt halt aus, was man sehen möchte. Das kann man ja, das ist ja gut. Und ich mache das auch. Und eben auch immer diese Eigenverantwortung auch mit zu beleuchten. Ich habe zum Beispiel, ich war jetzt im Rahmen des Berlin-Marathon auch bei einem Panel-Talk eingeladen, wo es darum ging, halt über Social Media auch, also meine Rolle als Influencerin, aber auch Frauen im Sport halt zu sprechen. Und da habe ich mal bei meiner Community so eine Umfrage gemacht. So, hey, wie seht ihr das mit dem Thema? Wie findet ihr Influencer in dem ganzen Sport-Game? Wie ist das für euch? Und ich habe schon sehr viel das Feedback bekommen, hey, ne, wir können das einordnen. So, es ist zwar, ja, es hat so eine gewisse Vorbildfunktion, aber natürlich muss man sich da auch abgrenzen können. Und ich denke auch, also ich pochte auch mal total auf die Eigenverantwortung, weil das, was ich ins Internet stelle, wie sich dann jemand damit fühlt, also natürlich will ich Leuten ein gutes Gefühl geben, aber wenn sich jemand dann schlecht fühlt, dann ist das auch immer nicht so meine Verantwortung, weil man kann ja wegschauen. So, ja.
Man muss und dir nicht folgen, genau.
Genau, man muss es ja nicht. Und ich habe dann auch von einer Frau, die hat mir geschrieben, die ist mir ja tatsächlich auch gar nicht gefolgt und sie hat mir auch erklärt, warum. Und zwar, sie meinte, sie fühlt sich davon unter Druck gesetzt. Und das ist auch sowas, wo ich sage, ja, hey, finde ich gut. Und ich finde das so gut, dass die Leute halt reflektiert sind, weil wenn, mein Anspruch ist schon zu sagen, so, hey, ich möchte euch nicht unter Druck setzen, ich möchte nur meinen Weg teilen und einfach meine Ansicht, meine Herangehensweise, aber ich feiere jeden, der es auch anders macht. Ja. Aber wenn man dann halt sagt, hey, das ist irgendwie nicht so meins, dann ist das auch vollkommen fein, wenn man sagt, nö, möchte ich mir nicht anschauen. Und da bin ich auch fein mit, aber ich habe halt einfach so viele Leute, die sich das gerne anschauen. Und das gibt mir einfach wahnsinnig viel. Einfach dieser Community-Gedanke und auch die Leute dann auch persönlich zu treffen auf einer Messe, bei Events. Hey, das ist so cool und ich will auch, muss ich ehrlich sagen, aktuell nichts anderes machen, weil es mich so sehr erfüllt einfach auch. Und dann das Feedback zu kriegen, dass Leute sich inspiriert oder motiviert fühlen, auch wenn sie das nicht vielleicht eins zu eins kopieren, was ich mache, aber einfach diesen Motivationsschub, die Herangehensweise, auch vielleicht mal eine Einheit oder so, die man irgendwie auch in seinem Training modifiziert einpflegen kann, das ist einfach wahnsinnig cool. Und da wird man auch diesem Begriff Influencer auch so ein bisschen gerecht, habe ich das Gefühl. Also dieses, ich beeinflusse Leute und ich hoffe einfach, dass es zum Großteil einfach positiv ist.
Ja, freut mich, dass du da auch selber eher positive Erfahrungen machst mit der Lauf-Community an sich. Ich habe mich natürlich schon gefragt, ob du dich gerade als weibliche Läuferin, die auch zum Beispiel sich feminin zeigt, ne? Das ist ja auch was so viele Läuferinnen irgendwie sind dann vielleicht nicht irgendwie pink und mit Glitzer im Gesicht und so unterwegs und feiern irgendwie Feminität so sehr oder zeigen sie so sehr im Internet, ob du dich da anders wahrgenommen fühlst manchmal. Also ob du zum Beispiel weniger ernst genommen wirst, vielleicht von männlichen Läufern oder auf Lauf-Events. Aber du hast da keine negative Erfahrung gemacht?
Doch, tatsächlich. Aber es ist halt schon, also wenn ich es jetzt ins Verhältnis setzen müsste, relativ wenig. Aber es ist halt schon so, dass manche Sachen, die brennen sich schon mal im Gedächtnis ein, so Situationen oder auch mal Kommentare, die man bekommt. Ich teile das tatsächlich ganz gerne und mache dann daraus ein Video, um einfach zu sagen, so Leute, ey, ihr könnt mir hier gerade gar nichts und ich mache mein Ding. aber es ist schon so, dass man schon unterschätzt wird. Also ich habe das auch im Krankenhaus allein schon erlebt. Ne? Also wenn man eine blonde, blauäugige Frau ist, die, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, aber ich war auch zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel mal und das spricht sich natürlich auch rum und dann wird man direkt in so eine Schublade gesteckt. Und auch bei Lauf-Events, das ist ja genau das Gleiche. Ich komme mal mit meinem Glitzer im Gesicht und jeder denkt dann, ja, okay, boah, die hat doch eh nichts auf dem Kasten. So, ne? Also auch ich weiß noch, so eine einprägsame Situation war der Startblock vom Valencia-Marathon letztes Jahr, als ich da gelaufen bin. Da bin ich auch komplett pink mit silbernem Glitzer, pinker Brille gelaufen. Ich habe mich total gut gefühlt. Und ich habe so viele abfällige Blicke, vor allem halt von Männern bekommen im Startblock. Also die Bereiche, in denen ich laufe, die sind ja schon relativ männerdominiert. Und da kriegt man halt noch mehr solche Blicke dann zugeworfen. Auch so, dass Leute mal einen wirklich von oben bis unten mustern und dann wirklich auch nicht nett zu einem gucken oder auch so mit den Augen rollen oder sowas. Es ist mir aber wirklich, sage ich auch ganz ehrlich, komplett egal, weil ich liebe das, ich will nichts anderes machen, es macht Spaß, ich feiere den Sport, ich feiere mich selber, ich feiere meinen Körper und das will ich mir nicht nehmen lassen, nur weil da so ein paar verbitterte Leute das irgendwie nicht so machen wollen. Ich zwinge ja niemand anders, es auch zu machen. So. Jeder soll sein Ding machen. Wenn du grau laufen möchtest, dann feiere ich dich genauso. Ja. Wenn du komplett wie ein bunter Vogel laufen möchtest, feiere ich dich auch. So, ja. Mach einfach das, was dir Spaß macht und lass einfach andere Leute tun und lassen, was sie wollen. Doch, also da muss ich schon sagen, es gibt's auf jeden Fall, aber ich werde mich davon auf keinen Fall irgendwie unterkriegen lassen oder dadurch irgendwas verändern, was ich mache, weil ich glaube, das ist auch total wichtig, dass wir auch als Frauen uns eben nicht klein machen lassen und uns den Raum einfach nehmen, den wir haben wollen, weil warum auch nicht? Jeder darf den Raum haben, den er haben möchte, auch Männer natürlich, um Gottes Willen. Ne? Also einfach jeder Mensch sollte das machen, worauf er Bock hat und so laufen, wie er möchte. Also ich habe auch auf Social Media oft mitbekommen, dass auch zum Beispiel Frauen oft dafür gebasht werden, wie langsam in Anführungszeichen sie zum Beispiel laufen, ne? Oder sowas. Es ist doch komplett egal. Wenn du den Marathon, in 5 Stunden oder 6 Stunden läufst, warum beschwert sich da jemand drüber? Du musst es ja nicht machen. Lass die Leute doch. Wenn sie eine gute Zeit haben, dann klatsche ich für dich. So. Ja. Es ist doch wirklich vollkommen egal. Und ich finde einfach dieses, warum muss man überhaupt irgendwem irgendwas ausreden, was er gerne machen möchte, solange man halt niemandem schadet oder niemandem wehtut. So. Ja, das erschließt sich mir einfach überhaupt nicht. Und deswegen, also ja, ich applaudiere für jeden, der einfach sein Ding macht, der Spaß an der Sache hat. Und ich mache das genauso. Und für mich ist das halt einfach so das Ding, weil ich bin einfach ein sehr extrovertierter Mensch. Ich habe einfach Bock drauf. Ich liebe Glitzer. Ich mache das einfach mit den Outfits so gerne. Und wenn man es nicht machen will, hey, you do you. Also no judge hier.
Voll. Ich find auch richtig toll, dass du da so dein Ding machst, weil ich habe natürlich auch die Videos gesehen von dir im Startblock, die du da zum Beispiel vom Berlin-Marathon gezeigt hast. Und da du warst umgeben von Männern. Du und deine Freundin, ihr wart ja wirklich so links und rechts sieht man nur Männer. Das ist natürlich schon dann krass, wenn man so sehr irgendwie allein, sag ich mal, da unterwegs ist oder so auch hervorsticht, dann irgendwie dann filmt man noch dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann halt links und rechts Typen gibt, die sich so denken, boah, die macht das dann irgendwie wahrscheinlich nur für Social Media oder so, die läuft gar nicht wirklich oder irgendwie so ein Quatsch halt, ne? Aber ich meine, am Ende, wenn sie dich nachschlagen und sehen, was für eine krasse Zeit du abreißt, dann spätestens da müssten sie ja checken, dass man beides gleichzeitig kann. Also, dass du zumindest beides gleichzeitig verkörpern kannst.
Ja, und selbst wenn nicht. Genau, aber selbst wenn man das halt nicht macht, ne? Es ist wirklich komplett egal. Jeder darf mit Glitzer im Gesicht und mit einer Kamera im Gesicht laufen. Ne? Darum geht es halt einfach überhaupt nicht, ne? Und das will ich halt auch sagen. Klar, ich gehe halt einfach so an die Sache ran und ich laufe nun mal halt eben jetzt auf dem Niveau, was ich halt jetzt mir so erarbeitet habe. Aber selbst wenn man kompletter Anfänger ist, dein erster Halbmarathon läuft, wenn du Bock hast, klatscht dir Glitzer ins Gesicht. Toll, es macht einfach Bock. Ja, es ist komplett egal.
Ich sehe auch immer mehr Männer, die sich auch Glitzer ins Gesicht klatschen. Da bin ich auch ganz stolz.
Ja, ich feiere das. Es ist so cool einfach, auch wie sich diese Läuferbubble so auch entwickelt. Klar, es gibt auch ein paar negative Tendenzen. Das muss man auch natürlich sagen. Aber einfach, dass die Leute einfach Spaß an der Sache haben. Also es gibt doch nichts Schöneres.
Ja, sehe ich auch so. Hast du vielleicht auch eine Botschaft, die du speziell an Läuferinnen weitergeben möchtest, die vielleicht auch ambitionierter trainieren oder trainieren wollen, eben weil du gerade so, doch irgendwie so ein bisschen Vorbildfunktion dann vielleicht für manche Leute haben könntest?
Da würde ich tatsächlich auch immer auf das Thema Ernährung eigentlich wieder zurückkommen, weil ich kriege es auch mit, ich kriege super viele Nachrichten auch von jungen Mädels auf Instagram oder auch im Coaching habe ich auch ein paar Frauen bisher betreut, die da auch so ein bisschen ein Problem oder ein Thema damit hatten. Und es ist so wichtig, es ist das A und O und ich will damit mit gutem Beispiel einfach vorangehen. Leichter heißt nicht schneller, auf keinen Fall. Ich muss auch sagen, ich bin, als ich meine Marathon-Bestzeit gelaufen bin, war ich die schwerste Version von mir selbst und ich war aber die fitteste und die leistungsfähigste und ich will nichts anderes. Ja. Und wenn man halt ambitioniert trainieren will und Leistung bringt, dann darf man dem Körper keine Energie verwehren, weil das ist eine Abwärtsspirale, das geht immer nach hinten los und vielleicht macht man dann mal kurz sogar einen Fortschritt, wenn man auch irgendwie zum Beispiel an Gewicht verliert. Das ist aber niemals irgendwie nachhaltig und das wird nicht dazu führen, dass man langfristig gesund laufen kann und auch langfristig seinem Körper damit auch was Gutes tut. Deswegen, das ist so eine Sache, die ich vor allem an Frauen mitgeben möchte. Aber auch, um nochmal den Bogen zum Thema Laufoutfits oder was auch immer zu schlagen, Leute, wirklich scheiß komplett drauf, was andere Leute über euch denken. Das ist euer Tag. Ihr habt so viel dafür trainiert und man darf auch den eigenen Körper, man darf den Tag, man darf das Rennen einfach so zelebrieren, wie man das möchte. Und wenn das für jemanden bedeutet, einfach ein nice Outfit anzuziehen, worauf man sich schon gefreut hat, weil auch diese Freude darauf, finde ich, ist auch ein wichtiger Bestandteil, dann mach's einfach. Und wenn jemand blöd guckt, dann guck halt blöd zurück. So. Und genau, das so, macht einfach euer Ding, passt auf euren Körper auf, geht gut mit dem um. Das ist eigentlich so die Message, die ich verbreiten möchte.
Ja, und ich finde, das kommt auf jeden Fall auch auf Social Media so rüber. Ich finde immer dein Content sehr motivierend, eben auch sehr authentisch, ehrlich. Du bist einfach du selber und ich hoffe natürlich, dass ja, Leute sich da draußen davon aufhören, angegriffen zu fühlen und einfach vielleicht inspiriert fühlen stattdessen und einfach ihr Ding machen, so wie du dein Ding machst. Also ich finde, du hast eine schöne Vorbildfunktion.
Dankeschön. Ja, es gibt mir sehr viel, das zu hören.
Ja, sehr gerne. Wie sieht es denn mit deinen persönlichen Zielen noch aus? Wir wollen natürlich auch einen kleinen Ausblick vielleicht in die Zukunft machen. Wo siehst du dich denn vielleicht in ein paar Jahren auch sportlich oder ja auch persönlich? Ne? Du hast ja gesagt, du willst keinen anderen Beruf machen, also du thrivest schon gerade bei dem, was du machst. Aber vielleicht hast du ja trotzdem irgendwelche Ziele, die du teilen möchtest.
Also ich sage auf Social Media immer, sportlich gesehen ist mein Ziel einfach zur schnellsten Version von mir selber zu werden. Ich möchte gucken, dass ich in diesem Leben alles aus mir rausholen kann, was geht. Ich bin Späteinsteigerin, ich habe nicht diese Grundspeed, die zum Beispiel auch Leute haben, die als Kind schon Leichtathletik gemacht haben. Ich habe da schon so ein paar Defizite, aber auch Vorteile, weil ich meinen Körper noch nicht so verbraucht habe, in Anführungszeichen. Stimmt. Und ich mache es aus freien Stücken, das muss man auch sagen, weil ich glaube, wenn du mich als Kind auf den Sportplatz gestellt hättest, ich hätte mich da hingesetzt und ich hätte mich komplett quergestellt. Ich hätte es nicht gemacht. Ich habe Sport gehasst früher. Deswegen, ich bin ganz froh, den Weg halt eben später dann zum Sport gefunden zu haben, einfach weil ich Bock drauf hatte. Und das möchte ich auch gerne so weiterführen. Und einfach gucken, was geht, weil für mich ist diese Freude am Laufen einfach sehr eng damit verbandelt, schneller zu werden. Es macht mir einfach unglaublich Bock, zu gucken, was geht. Und das möchte ich einfach fortführen. Einfach mal schauen, wo die Reise hingeht die nächsten Jahre. Und was ich alles noch an Zeiten so rausholen kann, vor allem halt so in Richtung Halbmarathon, Marathon. Und ich denke mir einfach so, sky's the limit. Also ich versuche einfach professionell zu trainieren. Und natürlich werde ich kein Profi mehr in diesem Leben. Aber ich versuche einfach so nah, wie es geht, daran zu laufen und ja, einfach am Ende des Tages sagen zu können, ich habe alles probiert und ich hatte einfach eine gute Zeit dabei. So, das ist so sportlich gesehen einfach mein Ziel. Ich muss sagen, mein großer Traum wäre es mal, einen Marathon so unter 2,40 zu schaffen. Okay. Das ist so eine Zahl, wo ich so eine 2.3 dann da stehen habe. Boah, das wäre absolut krass für mich. Ja. Das würde ich schon mal die nächsten Jahre angehen. Aber ich bin natürlich auch realistisch. Ich weiß nicht, wo mein natürlich gegebener Deckel einfach ist. Ja. Und vielleicht ist der schon davor einfach erreicht. Und ich will halt nicht, ne, wie gesagt, eine gewisse Grenze überschreiten. Ich möchte das Ganze gesund machen, weil ich hätte meinen Körper gerne noch irgendwie einigermaßen ganz und gesund bis ans Ende meiner Tage. Genau, deswegen, das ist so ein Punkt. Ich würde gern auf die Unterdistanzen noch ein bisschen was schaffen, weil ich bin verhältnismäßig auf Marathon, Halbmarathon halt schneller, aber ich glaube, es wird mir auch fürs Training was bringen, auf 5 und 10 nochmal ein bisschen was zu reißen, weil im Verhältnis meine Bestzeiten nicht ganz so schnell sind zu dem, was ich halt auf langen Distanzen kann. Also ich habe auch jetzt zum Beispiel bei Wings for Life gemerkt, ich kann sehr lange so eine gewisse Pace halten, aber so dieses unangenehme Laktatmäßige, das liegt mir nicht so sehr. Also da bin ich schon, das ist schon meine Schwachstelle und im Sinne von schneller werden muss ich da oder will ich da auch einfach gerne dran arbeiten, so 5 und 10 Kilometer, vielleicht mache ich auch mal einen 3000er oder so, das, ich lasse mal auf mich zukommen, ich bin auch experimentierfreudig. Was ich aktuell nicht so sehe, sind sowas wie Ultradistanzen oder auch Trails. Okay. Ich bin Straßenläuferin durch und durch. Ich liebe große Events, ich liebe ganz viele Leute am Rand. Dieses Karnevalsumzugsstimmung, sage ich immer so ein bisschen.
ja, vielleicht kommt daher noch deine Prägung.
Ja, das stimmt. Ich feiere das einfach total. Und aktuell sehe ich mich nicht auf anderen Terrains oder auf anderen Distanzen. Aber ich sagte auch, never say never. Wer weiß, wenn ich halt vielleicht diesen Deckel irgendwann erreicht habe und merke, da geht nichts mehr, dann brauche ich vielleicht auch mal einen neuen Reiz, einen neuen Input und wechsle mal auf die Trails oder auf andere Distanzen. Aber aktuell, ja, will ich einfach nur schneller werden. Das ist so mein großes Ziel. Und sonst, ich habe so ein bisschen in der Vergangenheit gelernt, es bringt nichts, große Pläne zu machen. Die werden bei mir zumindest eh irgendwie immer über den Haufen geworfen. Ne? Dann kam bei mir die Germany's Next Topmodel-Aufnahme, dann auch das Studium abgeschlossen, dann habe ich Instagram angefangen und jetzt bin ich auf einmal Influencerin und hätte das niemals gedacht, auf einmal irgendwie diesen Job zu machen. Und wenn man mich vor 5 Jahren gefragt hätte, siehst du dich jetzt da, dann hätte ich halt einen Vogel gezeigt und hätte gesagt, nee, also ich bin jetzt bestimmt im Krankenhaus, gehe jetzt meinen Facharzt machen. aber ich mag das irgendwie halt einfach, so viele Türen irgendwie zu haben, die man möglicherweise öffnen kann. Und ich gucke einfach, welche Möglichkeiten sich so ergeben. Und lass einfach mal alles auf mich zukommen. Ich sehe mich schon mal in einem medizinischen Beruf irgendwann. Ich glaube auch, dass irgendwann ist meine Geschichte auch bestimmt auserzählt, auch meine sportliche Geschichte. Und vielleicht will ich auch irgendwann mal einen Schritt zurücktreten. Und vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo es mir auch nicht mehr so viel gibt mit dem ganzen Social-Media-Dasein zum Beispiel. Der ist noch lange nicht da, glaube ich. Also das sehe ich noch in weiter, weiter Ferne. Aber vielleicht ist es ja irgendwann mal so, dass ich mich auch mal ein bisschen ruhiger werden, mal nicht diesen Lifestyle haben, wo man eben die ganze Zeit nur unterwegs und auf Achse ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, auch mal in die medizinische Richtung zu gehen. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, zum Beispiel auch natürlich was in Richtung Sport und Sportmedizin mal zu machen. Also ich sehe mich nicht als Orthopädin, weil dafür müsste ich in OP und ich bin wirklich niemand, der gut im OP ist. Okay. Aber auch da, wer weiß, vielleicht fühle ich es irgendwann mal. Die Voraussetzung ist ja gegeben, dass ich meinen Facharzt überall machen könnte. Aber auch sowas wie zum Beispiel bei einem Kader irgendwie mal zu arbeiten als Ärztin oder sowas. Ne? Das sind so Sachen, wo ich sagen kann, das kann ich mir schon mal vorstellen. Aktuell noch nicht, weil ich denke mir so, na, so der Job als Arzt ist auch wirklich wahnsinnig anstrengend. Ich sehe es bei Kommilitonen, also die haben wirklich gar kein Leben mehr, keine Zeit für Hobbys und so. Und das ist schon ein wahnsinniges Privileg, dass ich gerade so mein Leben führen darf. Und das möchte ich einfach auskosten. Also auch da, das geht auch wieder Hand in Hand damit zu schauen, was halt sportlich gesehen noch geht, weil im Krankenhaus, wenn ich da arbeiten würde, wäre das schon mit sehr, sehr großen Entbehrungen verbunden, dann auch das sportliche Pensum so weiterzuführen. Und deswegen schaue ich jetzt einfach mal, was kommt. Ich weiß nicht, wo ich in 5 Jahren stehe. Ich hoffe, ich laufe auf jeden Fall noch. Ich habe nämlich Bock. Und ich lasse alles auf mich zukommen.
Ja, und man hört ja raus, du genießt gerade sehr das, was du tust. Das ist ja auch die Hauptsache. Und ja, da wünsche ich natürlich ich und auch unsere gesamte Community noch ganz, ganz viel Erfolg und alles Gute bei. Also the sky is the limit, ne? Wir sind alle gespannt, was da noch bei dir kommt.
Ja, herzlichen Dank. Ich auch.
Maike, vielen lieben Dank für deine Zeit, für das schöne Gespräch. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht, da mal so ein bisschen einzutauchen in deinen Alltag, uns ein paar Tipps abzuholen aus dem Performance-Training als Hobbyläuferin. Erzähl doch gerne nochmal, wo unsere Leute da draußen dich jetzt vielleicht noch sehen, hören, verfolgen können. Sag doch gerne mal da all deine Socials durch für die Leute, die jetzt mehr erfahren wollen.
Genau, also ihr findet mich auf Instagram als @princessmaikelea. Übrigens, kleiner Side-Fact, ich habe mich so genannt, weil ich großer Star-Wars-Fan bin und Prinzessin Lea ganz toll finde. Und das checken ganz viele nicht, genau. Also ich habe auch kein Problem damit zu sagen, hey, ich bin eine Prinzessin, das ist auch okay. Aber tatsächlich kommt es daher, mein Zweitname ist auch Lea. Man schreibt ihn zwar anders als den Filmcharakter, aber genau, deswegen ist eigentlich so die Assoziation. Genau, also da findet ihr mich auf Instagram, da lade ich eigentlich täglich Stories hoch und auch viele Reels, Beiträge auch zum Thema Sport. Viel Motivationscontent, so ein bisschen auch Wissen dahinter. Genau, und ich habe auch einen eigenen Podcast, den Glitzerflitzer-Podcast, mit einem ganz passenden Namen, den mache ich mit der Esther Pfeiffer, die ist ja Profiläuferin, die ist ja eine wahnsinnig krasse Athletin und da sprechen wir einfach so ein bisschen über unseren Alltag, bei mir als ambitionierte Hobbyathletin, die professionell trainiert und sie halt wirklich als durch und durch Profisportlerin und da versuchen wir auch ganz viel Mehrwert und Takeaways für unsere Zuhörer zu bieten. Genau, das sind so die Kanäle.
Ja, prima. Ja, der Podcast ist wirklich eine Hörempfehlung. Also es ist schön, irgendwie diese Kombi aus euch beiden da, also denen zuzuhören. Das ist cool, dass ihr euch da irgendwie zusammengefunden habt für so ein Projekt. Das sieht man und hört man halt selten. Deshalb gratuliere zum Start auch von eurem Podcast-Format.
Ach, herzlichen Dank.
Sehr gerne. Also die Links, Leute, findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Und dann danke ich euch fürs Dranbleiben. Ganz bis zum Schluss. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst uns gerne ein Abo und oder eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer ihr uns hört. Teilt eure Gedanken mit uns auch gerne auf Spotify oder auf Instagram unter achilles.running und ansonsten wie immer, bleibt gesund und keep on running.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.